Alles klar, so einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute haben wir zu Gast Powerhouse des deutschen Hip-Hops. Immer, wenn irgendwelche Rap-Stars oder Hip-Hop-Stars davon reden, die Marina hier, die Marina da, die Marina haben wir heute hier. Einen wunderschönen. Schön, dass du da bist, es freut mich sehr.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Marina Busunashvili, ist das richtig?
Ja.
Okay, das ist natürlich offensichtlich Georgien.
Ja.
Okay. Ich bin ehrlich, ich habe den Namen zum ersten Mal zusammengeschrieben gelesen bei Insta und habe gedacht, das ist so ein bisschen so ein Gag und habe dann gelesen, Marina ab und zu Nashvili, dachte ich mir so, dass er ab und zu gerne mal. Hast du das schon mal gehört oder ist das?
Nee, das ist neu. Also das ist definitiv, also eigentlich ganz geil,
ja.
Aber das ist auf jeden Fall neu. Ja.
Okay. Also, du bist die Marina, weil man hört es wirklich in vielen Interviews oder hat man es auch gehört, ja, ihr kennt doch, also Marina, da muss man den Nachnamen gar nicht sagen, auch weil er ein bisschen schwierig
weil
ist.
Weil sie ihn auch nicht sagen können.
Ach so, ja?
Ist okay.
Aber Busunashvili geht ja eigentlich.
Also, meine Steuerberaterin sagt schon seit 1000 Jahren Frau Marina.
Ja?
Ja.
Okay, das ist nice. Du hast eine Steuerberaterin, das heißt, du hast auch nie Probleme gehabt?
Ich bin definitiv gesegnet worden von Anfang an, aber das war auch, weil ich ein Schisser bin.
Ja.
Ich habe vor allem Angst. Also von der Mahnung und so habe ich, sofort Angst.
Von der Mahnung hast du Angst?
Ja, ja, ich bin so ganz schlimm. Ja, und deswegen habe ich mir auch von Anfang an eine Steuerberaterin genommen, die definitiv sehr viel Arbeit mit mir hat und wahrscheinlich sehr oft an mir verzweifelt ist, aber ich habe mich immer sicher gefühlt.
Aber du hast nie irgendwie so einen Finanzamthammer dann bekommen?
Nee, also klar.
Ja, also meine
du ärgerst dich natürlich, ne, ja. Bei, keine Ahnung, 45%. Du hast schon dieses so, für was? Und früher habe ich mir, als ich jünger war, immer so, ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich schwöre, wenn ich da hinkomme, in diesen Raum, und da sitzt eine Frau mit Chanel-Taschen, das sind meine. Ich habe es finanziert.
Na, für was?
Aber so.
Diese 45%,
ja.
Na, für was?
Was
für
machst
was?
Du denn
erstmal
damit?
Für was?
Ja.
So
was
das Grundprinzip erstmal anfechten.
Ja.
Das ist natürlich schlecht, weil das hier leider nicht funktioniert.
Ich weiß.
Aber ganz kurz, also für die Leute, die jetzt immer noch nicht wissen, kannst du dir vielleicht einmal selber ganz kurz sagen, weil wie gesagt, mein Recherche-Game ist on the low. Ich weiß ungefähr, was du machst, aber das, also wie würdest du gerne, dass die Leute wissen, ah, okay, das hat die ungefähr gemacht, ach, da können wir die einordnen.
Also ich bin
Und drop names.
Ja, ich drop.
Drop names aus der Hölle.
So names droppen.
Drop names aus der Hölle.
Also ich bin jetzt 43, mache den Job seit ungefähr, also über 20 Jahren. Ich habe angefangen in der Branche zu arbeiten und habe mich sehr schnell auf Deutschrap fokussiert.
Welchen Job?
PR. Also ich habe so PR, also eigentlich habe ich angefangen mit Guerilla-Marketing und Social Media, als es noch kein Social Media gab.
Okay.
Also du bist so in Foren gegangen.
Ja.
Stell dir vor, so im Bravo-Forum.
Ja.
Also früher gab es ja Foren, ne? Bei MC, aber auch bei so, auch Artists hatten Foren.
Ja.
Und dann bist du da so reingegangen als Susi 13 und hast geschrieben so, habt ihr schon das neue Tokyo Hotel Album gehört? Oh mein Gott, ich liebe es. Das war noch vor MySpace und so.
Okay, das ist das Guerilla-Marketing gewesen?
Das war Guerilla-Marketing.
Mit mehreren Accounts oder mit einem Account?
Ja, nein, mit mehreren Accounts, natürlich.
Okay, krass.
Und dann habe ich angefangen, PR zu machen. Also ich habe Online- und Presse-PR gemacht für viele Artists. Also ich habe in einer Agentur gearbeitet, wir haben für jedes Major-Label gearbeitet.
Wie zum Beispiel, dass die Leute brauchen
Hausnummern. Ja, Universal, Warner, Sony, EMI damals noch.
Mhm. Und im Zuge dessen Artists wie zum Beispiel.
Genau.
Wir brauchen Names, sonst die Leute sind so, wenn sie nicht, wenn sie nicht Capital oder Samra sagt, ich bin raus.
Ich schwöre, ey, ja. Capital Bra auf jeden Fall, ihn habe ich gearbeitet. Nein, anfangs waren es so, im Deutschrap fing es an tatsächlich mit Azad und Bushido.
Mhm.
So das, was bei Universal halt da war sozusagen. Und womit man sich halt am Anfang wohlgefühlt hat in dieser Major-Bubble. Und es wurden dann immer mehr. Über die Jahre kam dann die ganze AON-Crew dazu. Khatar, Schwester Evers, SSCO. Dann die ganzen Aslaks, also Haftbefehl, Capo. Boah, ich glaube, es wäre einfacher zu sagen, mit wem ich nicht gearbeitet habe. Also Contra K, Sixten, dann Juju.
Ja.
Eigentlich die ganze Deutschrap-Bubble, bis auf so ein paar Ausnahmen. Sido habe ich ganz lange promoted, Savage, Sammy, Curse, also alle Künstler, also aus meiner Jugend. Aber dann tatsächlich auch sehr, sehr früh mit Drilon, Capital Bra gearbeitet.
Also mit der Zeit gegangen.
Mit der Zeit gegangen, immer wieder neue Leute entdeckt. bis ich dann 2019 das Gefühl hatte, Digga, ist das ein Rapper oder ist das eine Pizza? Ich weiß gar nicht mehr. So, ich habe gar nicht mehr diese Rappernamen, ich kam gar nicht hinterher.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ey, das ist so peinlich. Ich will einfach nicht so eine alte Frau sein, die dann da so sitzt und sagt, mach mal bitte ein Interview mit XY, das ist gut für deine Karriere. Wenn ich eigentlich sagen müsste, yo, spitte einfach ein paar Rhymes. Auf, so, aber ich weiß ja gar nicht, ob er Rhymes spinnen kann, so in der Art. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss was anderes machen. Ich muss junge Leute educaten und mein Wissen weitergeben. Und dann bin ich zu Sony Music gegangen als Head of PR. Jetzt bin ich Director of Public Relations für das ganze Sony Music Label. Und mache halt so neben einigen anderen Sachen so die PR für Beyoncé und Adele.
Beyoncé und Travis Adele Scott. Machen diesen Pop, machen Pop, ne?
Genau, ich mache alles. Also heutzutage schon früher. Aber bekannt geworden bin ich als die Deutschrap-Marina.
Ja.
Und es ist, ich muss es immer wieder sagen, weil die Leute sagen so, boah, die Marina, du warst richtig arrogant.
Ja.
Aber es war ein Witz. Weil wenn du auf Events gegangen bist, und ich bin eigentlich früher sehr introvertiert gewesen, saß ich irgendwo in der Ecke oder hab die Kasse gemacht, weil ich gar keinen Bock hatte auf Smalltalk, sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ey, bist du Marina? Mhm. Ey, bist du die Marina?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, so nenne ich mich.
Ja, die so, Marina.
Die Marina.
Okay.
Und ich bin halt bekannt geworden durch die Zusammenarbeit mit vielen Deutschrappern, weil ich das Gefühl hatte, dass keiner das so gemacht hat zu der Zeit wie ich. Also Deutschrap promoten war ja im Mainstream damals gar nicht möglich, wenn du nicht gerade Sido oder Bushido warst.
Genau, die waren so, die haben die Fuß in der Tür gehabt, genau. Und danach.
Und bei anderen, also es gibt ja die wirklich die Anekdote, die habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Azad hat ein Album mit seinen Bros gemacht, Wahrheit hieß es. Und so hieß auch das Projekt. Und irgendwann hatte der Stern ein Interview mit Azad, aber Azad konnte nicht.
Ja.
Und hat halt kurzfristig zu Jace gesagt, mach du das mal.
Und die haben...
Und dann hat der Redakteur, der halt so 50 Jahre alt war, mich angerufen, war so, Entschuldigung, wer ist das?
Ja.
Ich möchte nicht mit irgendwem sprechen, möchte mit Azad sprechen. Ja. Ich war so, aber das ist Jace.
Ja.
Und deswegen war das halt so schwer im Mainstream.
Ja.
Aber eine Promoterin, die neben Deutschrap auch, keine Ahnung, Tokyo Hotel, Janet Biedermann.
Und hast du eine Formel? Ich meine, wir werden hart springen in diesem, weil ich auch viele Fragen habe. Hast du eine, weil ich denke mir das auch mal bei krassen Fußballtrainern so, wenn die, zum Beispiel Jürgen Klopp, der ist in Mainz, macht so, der ist in Dortmund, macht so, in Liverpool macht so, überall erfolgreich. Dann denkst du irgendwann so, wenn der überall erfolgreich ist, dann muss der doch irgendwie eine Formel für sich haben.
Mhm.
Oder ist die Formel vielleicht, sich so chamäleonmäßig anzupassen und das Beste irgendwie aus Leuten rauszufiltern?
Gar nicht. Mhm. Also ich glaube, das, also für mich hätte es nicht funktioniert. Und es ist auch ziemlich low-key, meine Formel. Ich bin halt einfach Popkultur-Fan.
Ja.
Ich liebe alles, was ich mache. Und wenn ich es nicht liebe, dann überlege ich mir, ob es eine Zielgruppe gibt, die es lieben könnte oder die es liebt. Und dann suche ich mir den Experten dafür, der dann mit mir gemeinsam daran arbeitet, weil ich nichts schrecklicher finde, als Menschen, die in eine Szene kommen, keine Ahnung haben und dann so von oben herab sagen, so
wir
muss es
das
sein.
So,
das fand ich ja damals schon kacke von so alten weißen Männern. Wenn ich es jetzt machen würde, wäre ich ja nicht besser.
Aber wie hast du denn, wie hast du überhaupt den Fuß in die Tür bekommen? Weil, wie nennt man das nochmal? Patriarchat, heißt das so?
Mhm.
Habe ich gehört, ist bedeutet Männer regieren.
Ja.
So bedeutet, so übersetze ich jetzt mal, ich habe damit nichts zu tun, offensichtlich. Ich bekomme es auch nicht mit. In meiner Bubble zumindest nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja, also heute ist ja so, heute musst du ja, also am besten sind ja bei Sony, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es nicht stimmt, 10 Angestellte, einer ist eine Elfe, einer ist eine Transe, dann eine Lesbe, einen Schwulen, einen Schwarzen und so. Am besten, das wäre ja optimal, ne, fürs Außen, für die Außenwahrnehmung. Aber damals war ja genau das Gegenteil.
Also,
ne?
Ja,
wahrscheinlich.
Natürlich. Und ich liebe es, wir sind natürlich super divers und wir sind auch sehr, sehr viele Frauen heute. Bei uns im Unternehmen auf jeden Fall, das war auch der Grund, warum ich da hingegangen bin.
Ja, ist ja geil.
Aber natürlich, als ich angefangen habe, es gab, ich kannte Käthe, das war auch so mein Idol, aber...
Wer ist Käthe?
Käthe, Rakete, Agro-Käthe.
Kenn ich nicht.
Die hat Agro mit aufgebaut. Ja, da redet ja auch
hört
immer nur
so
jeder
geil
über
hab ich nie
die
gehört,
drei
den Namen.
Männer. Aber es war halt Käthe, die das alles
das
gemacht
hat. Das habe ich noch nie gehört, den Namen.
Mhm. Flair hat sie sehr oft erwähnt. Der
Flair
ist
hatte ich hier,
cool,
mit Sido habe ich schon gequatscht.
Ja.
Käthe, Agro-Käthe.
Ja.
Ach, ist das geiler Name auch.
Agro-Käthe war geil damals. Die gab es halt und dann gab es mich und noch ein, zwei andere, aber es waren super wenige Frauen. Aber tatsächlich bin ich in die Branche gekommen, durch MC René, also eine sehr witzige Geschichte.
Ja.
Ich war riesen MC René-Fan, aber ich war mega schüchtern und so. Und dann war ich bei einem Breakdance-Event und ich bin dann noch so hingegangen, so, ja, ich spreche ihn heute an und so, literally I didn't.
Ja.
Aber da saß dann so ein richtig netter Kollege und der hat dann mit mir gesprochen und hat dann erzählt, er hat mit René ein Label gegründet namens Marrakesch Music.
Ja.
Und er hat aber auch noch eine Agentur, die heißt Panorama 3000.
Okay, die haben da dick aufgefahren.
Und das war Yusuf Hamuda und der hat mich dann irgendwann eingeladen, weil der brauchte jemanden, der die Buchhaltung macht. Ich konnte das. Mhm. Und er konnte
Warum
mich aber
konntest
nicht.
Du das?
Ich konnte das, weil ich vorher eine Büro, also eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Weil als ich zum Arbeitsamt gegangen bin, ja, weil ich mein Abi nicht machen wollte und gesagt habe so, was mit Musik? Mhm. Hat sie gesagt, hier ist das Bürokommunikation, ist, ja, da ist ein bisschen Marketing. Ja, mehr habe ich nicht für dich.
Keine Ahnung, was
es
Musik
gab
und
das
Arbeit,
ja gar nicht.
Soll das funktionieren?
So,
ja, klar.
Niemals. Dann habe ich Buchhaltung bei ihm gemacht und da die Firma noch sehr klein war, hat er gesagt, ey, ich kann dir jetzt hier nicht viel Geld zahlen. Was willst du denn haben? Mhm. Und ich sagte, ein Praktikum. Ich will unbedingt in diese Branche.
Ja.
Weil das ja mein Traum war, seit ich zur Schule gegangen bin, warum ich ja auch nicht wirklich aufgepasst habe im Unterricht war.
Okay, du warst so, du warst.
Literally werde ich eine große Nummer in der Musik.
Warst du? Warst du? Aber du dachtest, ja, dachtest du auch mal, dass du so selber Protagonist wirst?
Nein, das wollte ich nie.
Okay.
Ich war wirklich mit 14 saß ich in der Schule und habe zu Leuten gesagt, I don't need shit like that, mhm, weil ich werde die Backstreet Boys managen. Also ich werde eine große
Also
Nummer.
Damals hat man nicht gesagt, I don't need shit like that, weil da war es noch nicht cool, Englisch zu reden. Da hat man gesagt, ich brauche die Scheiße nicht.
Aber ich habe es wahrscheinlich Fishbone in Englisch gesagt, Pullover, weil ich MTV geguckt habe. Ja. Ja.
Fishbone, South Pole.
Fishbone, ja. Hose, ja. Buffalos in ja. Weiß. Ja, ganz natürlich. Viel. Wahrscheinlich auch die billige Reno-Variante, weil meine Mutter hätte mir niemals die teure Variante gekauft. Und irgend so ein entweder was von Bilka oder von Fishbone.
Ja.
Und dann natürlich irgendein Make-up im Gesicht, ja, weil man hat ja noch nicht Shave gekannt. Rein da. Dachte ich, bin super cool.
Ja.
Und tatsächlich, das ist, ich bin halt Boybands hinterhergereist.
Hip-Hop-affin. Aber okay, ich meine, ich war selber leider zu meiner Hautfarbenschande, muss ich gestehen, NSYNC, Backstreet Boys, das war auch meine Hanson und so. Backstreet, also Boygroup kann ich nachvollziehen, aber wie kommt dann der Switch von, ich finde Boygroups cool, Ami-Boybands, die voll poliert sind. Und damals zur Zeit gab es ja nur was denn? Advanced Chemistry oder was, war ja kurz davor. Womit hast du denn gestartet dann?
Also, Rap-Fan war ich definitiv. Also, ich habe das lustigerweise vor ein paar Tagen zu ihm selber sagen dürfen. Hm. Ich glaube, der erste Rap-Artist, von dem ich Fan war, neben Queen Latifah, war Ice-T.
Okay.
Weil ich den Film Breakin' und Electric Boogaloo gesehen habe. Und er hat
also
da
du hast Ice-T jetzt persönlich getroffen, oder?
Ja, ich habe ihn letzte Woche getroffen. Das war echt
toll. Erstmal will ich sagen, ich hasse es,
ja,
dass du Ice-T getroffen hast.
Und das liebe ich, dass du es hast.
Mhm.
Ja.
Also wo war das?
Das war bei uns bei der Sony. Er war mit Buddy Count bei uns.
Ja.
Und
Ice-T einfach.
Mhm, das war richtig krass für mich, weil den habe ich schon so Ende der 80er entdeckt.
Erste Mal, dass du ihn getroffen hast?
Mhm.
Krass.
Ja, das war echt.
Das ist ja Todesfleisch.
Ich habe was,
ne,
geheult. Also ja, ich musste mich richtig zusammenreißen. Ja. Und es war auch noch so ein Scheißtag. Ich hatte so Allergie. Ich konnte mich nicht schminken. Ich sah so voll schlimm aus. Aber ich konnte ja auch nicht in Sonnen mit Sonnenbrille da reinlaufen.
Nein,
und dann denkt er
weil
so,
du
Digga,
bist Marina und der ist Ice-T.
So, weißt,
ja,
du? Ah, der war so cool. Ich liebe solche Momente, wenn ich Leuten sagen kann, dass ich Fan von, ja, ihm bin. So wie ich Fan von dir bin.
Ja, es hat mich auch verwundert auf jeden Fall, weil, wie du selber schon sagst, dass Leute zu dir gesagt haben, so, ich dachte immer, du wärst arrogant, haben das bei mir auch ganz viele und auch dieses so Antipathie oder Arroganz und so. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, aber auf jeden Fall wurden wir nicht so vorgestellt nach dem Motto, dass der Samuel, dass die Marina, sondern es war wahrscheinlich irgendwie so, dass die, das der Cynic, das die Marina und so irgendwie vorbeigehen, mal so kurz Hand, also wo auch viel schief laufen kann mit Blicken und so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ich weiß eigentlich, wo wir uns das erste Mal wirklich gesehen haben und das ist eigentlich einer der lustigsten Tage in meiner Karriere gewesen. Aber ganz kurz zu deiner Frage, ja, warum Hip-Hop und Boygroups. Ich kann es eigentlich so erklären.
Ja.
Ich war übelster Rap-Fan und ich habe das alles total gefeiert. Das war aber sehr, sehr nah an mir dran.
Hm.
Und ich brauchte noch so ein Escape-Ding, so eine,
okay,
heile Welt.
Ja.
Und das waren dann die Boygroups.
Ja.
Und jetzt zu unserem ersten Treffen.
Ja.
Du hast die Bar gemacht bei so einem zum goldenen V.
Ja, haben wir letztes Mal mit Jux drüber geredet, ja.
Genau.
Da warst du auch
mit
da.
Visa. Ja, ich war mit Afrop, Sammy und Echo da. Und wir haben dieses Spiel gespielt, wo ich weiß
der
gar nicht.
Kreis schließt, krass.
Ja, ich weiß nicht mehr, wer von ihnen, aber ich glaube tatsächlich Echo oder Robbe, ich glaube nicht Sammy, einer kannte seine Lines nicht mehr.
Ja.
Das war todeslustig und da, ja, mussten sie voll viel trinken.
Ja. Und ich habe die immer gebracht, die Getränke.
Genau.
Ja.
Und schlauerweise habe ich aber noch ein Interview für danach organisiert.
Okay.
Und das ist richtig in die Hose, ja, gegangen. Die waren so besoffen. Es war so
krass,
lustig. Mhm.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Red Bull Soundclash, das war dieses Old versus New Ding.
Ja.
So. Mhm.
Dafür haben die noch ein Interview gemacht, oder was meinst du?
Wir haben so Interviews gemacht, genau. Ich habe ganz lange die Red Bull Soundclash PR-seitig begleitet. Und bei der Nummer war es so, ja, du machst die Alten. Und ich war so, danke.
Okay,
die haben aber ich habe es gefeiert, ich liebe die drei.
Ja, aber mit wem hast du denn Interview? Also die drei sollten noch Interviews geben?
Ja.
Okay.
Und ja, das danach war dann hatten wir noch ein Rap-D-Interview.
Ja.
Zum Glück.
Das war dementsprechend?
Ja.
Geil.
Sagen wir mal so. Also es sind Sachen, das war Real-Rap-Stories.
Ja.
Das ist ja so das gefährlichste Format gewesen, wo du so eine Geschichte erzählst, so zum ersten Mal. Das war richtig cool damals. Und einer von ihnen, ich nenne keine Namen, aber einer von ihnen hat einfach so eine krasse Geschichte erzählt und wir waren alle so.
Ja, es war safe, Afro.
Nein.
Der war rotzevoll.
Nein.
Wie gerne man auch aufschließen kann.
Aber dann war es
safe, Sammy.
Aber Afro ist dann super Hacke zu mir gekommen. Ja. Der war noch so schlau. Er so, das können wir so nicht bringen, Marina. Ja. Ist so, ich weiß.
Mit den drei, ach so, in Kooperation damit. Und da war es dann wahrscheinlich so, dass die Marina, dass der, ich war ja voll aufgeregt. Also ich war erstmal, Mortis hat mich der vis-à-vis vorgestellt, dann meint, hat die irgendwie gesagt, ja, wir brauchen hier noch jemanden. Und dann kommen da diese drei Größen. Mhm. Und da bist du wahrscheinlich, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe nur irgendwann mal, wo wir uns, wir sind, man läuft sich ja öfter beim Weg auf diesen Hip-Hop-Events. Irgendwann hat man ja so, kann man jeden so ein bisschen einschätzen, denkt sich so, irgendwann warst du so verbucht unter, die scheint mich nicht zu mögen. Aber echt? Ich, ja.
Niemals.
Aber ich kenn's halt auch. So, aber ohne das jetzt irgendwie anzusprechen, sondern für mich ist das voll fein. Man kategorisiert so, okay, ich glaube, die feiern einen nicht so. Ich dachte mir aber so immer so, es ist schade, weil man hört voll viel von der und so. Wäre eigentlich cool, aber jetzt muss ich jetzt auch nicht hingehen und das
irgendwie klären. Das ist aber witzig, weil, also, zu der Zeit weiß ich gar nicht, ob ich schon deine Sachen gesehen habe oder so. Also ich fand dich super nett, aber ich habe sehr früh angefangen, als du angefangen hast, hier auf Auge und so zu machen, Auge machen, ja. Du weißt, ne? Ja. Und so Battle Rap darauf zu reacten, habe ich mir voll viel von deinen Sachen gegeben, weil ich bin ja nicht mehr zu diesen Battle Rap Events gegangen. Ja. Das heißt, war so ein bisschen raus. Und ich fand das einfach so witzig und dann kam natürlich so später die berühmten Leon Lovelock Videos dazu und so. Und da, sorry, aber da war aus bei mir. Also, das war einfach so gut. Also alleine dieses umgekehrte Ding, so dass er ja oft gedacht hat, dass du Fan von ihm bist.
Ja, Alter.
Und du so neidisch bist auf seinen Körper, ja. Und so. Und da muss ich sagen, okay, da war aus bei mir.
Das ist auch so eine schöne, Comedy-Vorlage gewesen. Und das gibt's auch bis heute noch. Hat mir letztes Mal noch einer geschrieben. Ich zieh mir das einmal im Monat rein. Kannst du nicht noch irgendwie, aber sowas kann man nicht. Das ist
wenn ich Videos geil finde, dann gucke ich sie mir auch immer wieder an.
Ja. Ja. Es ist auch, ich habe es mir irgendwann auch nochmal selber angeguckt und musste selber auch nochmal lachen, dachte mir so, okay, krass, das ist ja so ein auf zwei Weinen Twitch-Freestyle gewesen, nicht mal so irgendwie geskriptet und das ist wirklich sehr lustig. Das heißt, da wusste ich nämlich aber auch schon, es ist ja erst, weiß nicht, seit 2-3 Jahren oder so, dass ich weiß überhaupt, dass du mich magst oder meine Sachen magst oder so, oder meine Sachen feierst. Und auch zum Kuchen-TV hast du ja auch gesagt, so war ein nices Ding. Leon Lovelock, und da weiß ich, okay, du hast auf jeden Fall auch ein gutes Gehässigkeitsniveau in dir drin.
100%.
Weil sonst könnte man sowas gar nicht feiern.
Ja, definitiv. Also das ist halt so, ich glaube manchmal für Leute, die mich so im Alltag kennenlernen, die sind manchmal so ein bisschen geschockt über die Dinge, die ich geil finde. Mhm. Aber ich finde es, muss es halt auch geben. Weißt du, weil manche sagen so, boah, ja, warum gibt er Kuchen-TV eine Fläche? Um einmal genau so einem Menschen ins Gesicht zu sagen, was man von ihm denkt.
Ja,
literally,
ja.
Wenn du das nicht machst, dann wird er nicht vorgeführt. Und er muss mal vorgeführt werden, damit er mal checkt in seiner Birne, was für eine Scheiße er verzapft. Und deswegen habe ich das total gefeiert.
Ja, aber dann hast du natürlich wieder diese, dann ist das so ein Größending und dann hat einer über 1 Million Follower und dann geht das voll unter. Aber wie gesagt, von dir oder von, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, um die nicht damit reinzuziehen, aber von den Leuten, auf denen Meinung ich Wert lege oder die in meinem Alter sind, waren nur diese Reaktionen.
Ja, weil, guck mal, also ihr hattet ja viel so die Diskussion, was ist schwarzer Humor und was ist Humor.
Ja.
Und ich kann halt über viel lachen und ich finde halt viele Dinge lustig und manchmal, wenn Leute so gecancelt werden wegen irgendwas, so dann bin ich so, okay. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich Humor ganz gut definieren kann. Und das ist für mich halt kein Humor. Und deswegen fand ich es geil mal von, dass ihm jemand sagt, der selber halt nicht so verweichlichten Humor mag.
Nee, ganz
oder
Gegenteil,
macht,
ja.
Weißt du? Genau, deswegen habe ich gefeiert.
Ja, Leon Lovelock, sehr schön, Alter.
Ja, der ist
der ist wirklich, ich feiere den auch. Also mittlerweile ist der ja komplett, was der da für Videos macht.
Ja, also, guck mal, am Anfang fand ich es noch witzig, weil ich gedacht habe, solche Kandidaten muss es halt auch geben. Und ich rede ja eigentlich auch nie schlecht über Menschen, aber ich finde, wenn du einfach so wenig Wissen hast und sorry, echt nicht die hellste Kerze auf der Torte bist, dann solltest du noch mehr aufpassen, was du so verzapfst. Weißt du, ich würde mich nie hinsetzen und irgendwelche politischen Diskussionen führen, weil ich bin ein emotionaler Mensch und kein politisches Köpfchen so. Ich finde, manchmal sind es so dumme Sachen. Und dieses Video, wo er ist auch auf diesen Studenten getroffen in Österreich oder so.
Oh ja, ja, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ja, ja.
Boah, Wahnsinn, oh mein Gott. Und ich fand diesen jungen Mann so intelligent.
Erst mal Gregor, glaube ich.
Ja, ne? Shoutouts Gregor an Gregor. So. Auf jeden ja, Fall. Wirklich Shoutout, krass. Ey, habe ich gefeiert. Und da nicht mal irgendwie zurückzurudern und zu denken, so.
Ja, der ist ne? in seinem Film, ja. Wie auch jeder in seinem Film ist, Leute werden ja über dich wahrscheinlich auch sagen, wie kann die sich hier hinsetzen und über andere Leute reden, wenn die vor, ich weiß nicht, wann hast du angefangen mit den OPs? Wann?
Ja, ey, also können sie auch drüber reden. Also ich habe vor, also guck mal, meine Mutter ist verstorben 2019. Mhm. Und vorher hatte ich gar keine Zeit für mich, auch gar kein Geld, weil ich habe meine Familie finanziert und ich habe mich nie so um mich gekümmert. Ich hatte gar keine Zeit und gar nichts. Ja, total schlimm.
Okay.
Und danach saßt du dann so da und dachtest so, ey, du hast dich halt voll vernachlässigt. Hm. Keine Urlaube, viel zu viel geraucht, so ne Ernährung schlecht, deine Haut sieht scheiße aus, du gefällst dir nicht, du hast seit 40 Jahren nicht in den Spiegel geguckt und dich gefeiert. So, hm. Du hasst dich einfach selber. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin immer noch nicht zufrieden und ich liebe mich nicht. Mhm. Aber die Mission, das zu machen, was ich heute mache und zu sprechen und Leute aufzuklären, dass es halt auch unter Migrantenkindern Leute wie mich gibt und nicht nur diese sehr elitären Menschen, ich bin Anwalt geworden und Arzt und alle sind stolz auf mich, sondern du kannst, ne, so, ist so viel wichtiger, dass ich jetzt einfach vor die Kamera trete. Ich weiß, was für Kommentare kommen, aber ich fühle mich so ein bisschen besser, weißt du?
Ja.
So als früher ist es immer noch nicht geil. So. Mhm. Und ich gucke mir meine eigenen Interviews safe nicht an. Aber ich denke auch immer so, eigentlich habe ich so gedacht, okay, mich treffen Kommentare zu meiner Persönlichkeit halt gar nicht. Mhm. Und mich trifft es aber auch nicht, wenn mich jemand fragt, so ja, hast du was machen lassen und so.
Mhm.
Ich bin immer nur so. Das Witzige ist immer so, wenn es so Nobodies sind, also so Nobodies, damit meine ich so Menschen, die irgendwo noch nie irgendwas gemacht haben oder so, dann so, ja, genau, laber doch nicht. Und ich denke so.
Ja, das fällt mir auch schwer.
Oh.
Ja, es fällt wirklich schwer. Und ich dachte mir auch so, weil wir sind jetzt keine besten Freunde, ich kann dich ein bisschen einschätzen und dachte mir so, die Frage könnte auch voll Risiko sein. Kann auch sein, dass du sauer bist, in Tränen ausbrichst, sagst Cut. Kein Bock mehr. Es hätte alles sein können, weil ich es nicht weiß. Aber ich finde es dann auch im Gegensatz dazu, erstens, meine Leute hätten sich so gedacht, warte mal ganz kurz. Willst du mir sagen, der redet jetzt anderthalb Stunden mit der und der spricht dir nicht an? So, das bin ich halt. Und das ist ja auch, was du bei mir, glaube ich, auch feierst, dieses Schonungslose. So, wenn ich eine Frage habe, stelle ich die, auch wenn es unangenehm werden könnte für irgendeinen von beiden, teilweise für mich ja auch. Aber das wäre halt irgendwie falsch gewesen. Aber ich glaube, ich stelle es mir viel schlimmer vor. Zum Beispiel, du hast das ist natürlich jetzt extrem, aber ich meine, du hast jetzt eine neue Frisur oder hast irgendwas machen lassen, was ich hab zwei Freundinnen, die werden das hier auf jeden Fall sehen. Ich nach den Namen nicht, das sind zwei Freundinnen, seit so 5, 6 Jahren aus Düsseldorf. Und ich feiere die übelst, wir gehen zusammen feiern, waren auch schon zusammen im Urlaub und so. Und die haben sich einfach beide gleichzeitig dazu entschlossen, sich ja einfach nur so random nur die Lippen zu machen.
Warum lachst du?
Weil
ist es schiefgegangen?
Pass auf, ich kenne die, wie die normal aussehen. Und ich hatte nicht dieses Story-Gucken ein bisschen angeschwollen, sondern wir wollen das machen lassen, dann habe ich es wieder vergessen. Und dann waren wir auf dem Festival zusammen und dann macht die so dieses Cabrio-Dach und die gucken mich.
Du bist so fies.
Und von unten gucken mich einfach so an, als wenn nichts gewesen ist. Und ich konnte nur lachen.
Nein.
Weil dieses Bild.
Also wie lange war es dann vergangen, seitdem sie es gemacht haben? Also ein paar Wochen oder?
Boah, einen Monat maximal, ey.
Wenn sie es gefeiert haben, feiere ich es auch.
Ey, volle Kanne. Ich habe dann auch, ich musste halt lachen. Mhm. Und deswegen darauf bezogen ja auch. Also an deiner Stelle würde ich mir ja Sorgen machen, wenn Leute mich sehen und dann einfach, sei es im Privat oder vor der Kamera oder einfach nichts sagen. So tun, als ob.
Ey, jeder kann alles sagen. Also guck mal, für mich ist es so, ich gehe ja offen mit den Macken oder mit den Ängsten, die ich habe, um.
Mhm.
Und wenn ich darüber schreibe oder das bei Instagram poste oder so, finde ich es voll lächerlich, wenn man mich nicht darüber, also wenn man nicht mit mir darüber reden kann. Aber ich finde auch, Bruder, wenn du in 10 Jahren also einfach dich so veränderst und dann sagst, nein,
ja.
Das ist Natur.
Ja.
Ja, sorry, aber nein einfach. Ne?
Ja.
Also, und ich glaube, wenn ich mutiger wäre, hätte ich auch noch mehr machen lassen. Ich finde das halt alles überhaupt nicht verwerflich und ich bin da auch total offen mit. Aber was ich dann schon witzig finde, ist, sind so Situationen, gerade wenn du so anfängst, so, du wirst es mehr kennen als ich, so in die Öffentlichkeit zu gehen, dass dich so alte Schulkameraden wiederfinden. Mhm. So, ey, einer, das war so witzig, der hat mir die Woche geschrieben und dann hat er mir so geschrieben, ja, du warst Klassensprecherin. Ich so, safe, nein. Er so, ja, aber du wolltest mich schlagen, weil ich frech war. Ich so, das war
ja,
ich.
Ja, sehr gut.
Und da hatte ich das Gefühl, nach 30 Jahren mich entschuldigen zu müssen. Aber ich hab's nicht getan. Aber so alte Schulkameraden, die sind dann natürlich so richtig verwundert, weil die Transformation.
Die haben nichts mitbekommen auch.
Genau, ne, so. Aber so Leute in meinem Umfeld, die sind, die gehen da auch locker mit um, ist denen scheißegal.
Ja.
Mein Mann sagt immer nur so, ich schwöre, wenn du mit Schlauchlippen nach Hause kommst, Schlauchlippen, ich schlage dich, alles andere juckt mich nicht. Ich würde es trotzdem machen, wenn ich Bock drauf hätte, weil juckt.
Also aber das ist schon so die Grenze jetzt.
Naja, ich kann es natürlich öffentlich sagen, weil er guckt es dann und dann weiß er, was ich vorhabe.
Ja.
Aber ich muss, bei mir ist immer so, ich muss zu Geld kommen.
Ja.
Wenn ich zu Geld komme, dann überlege ich mir was. Aber ich finde das alles überhaupt nicht wild. Und wie gesagt, du wirst, ich werde so viel kritisiert für mein Aussehen.
Mhm.
Das ist, guck mal, ich sitze bei Tierstar und rede über die Drogensucht meiner Schwester, Bruder. Dann schreiben Leute in die Kommentare, die sieht selbst aus, als hätte sie alles genommen. So. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist peinlich. Es ist,
die sind
ja,
halt peinlich, traurig. Deswegen, egal was ich machen werde, ich werde nie...
Da Leuten kannst du einfach direkt schreiben, ich bin übrigens dumm, aber ich würde gerne auch mal was schreiben. Schreib doch lieber das, anstatt so einen Kommentar.
Ja, deswegen, ich bin da voll offen, du kannst mich alles fragen.
Aber dann bist du ja auch, dann hast du ja auch, weil du kamst ja gerade hier rein, dachte ich mir so, ein schöner Zweiter auch, jetzt ist aber hier fly unterwegs, ne, weil
so.
Auf den alten Bildern, da warst du auch hippermäßig angezogen, so hast du irgendwie T-Shirts gehabt, da warst du so ein bisschen graues Mäuschen, wolltest vielleicht auch gar nicht so irgendwie flashy rüberkommen.
Ich wollte das nicht, nee. Gerade weil du bist ja 90% mit Männern unterwegs.
Nicht mehr?
95%. Mhm. 99%, okay, so. Und in meinem Kopf, als ich jünger war, habe ich so diese Macke entwickelt. Einfach so, für mich hatte das irgendwas damit, also entweder so nicht auffallen, aber auch so nicht viel von sich zeigen, weil du bist nicht da, weil es geht nicht um dich.
Genau.
Weißt du so?
Ja.
Aber das hat ja auch was mit dem Alter zu tun. So. Und ich fand ja auch, dass ich liebe immer noch Jogginganzüge tragen, aber ich fände es halt so komisch mit drei. Ich bin in so einer Midlife-Crisis, was Klamotten betrifft, weißt du? Ich will so immer noch aussehen wie eine 20-Jährige in so
voll nicht. Ich will
auch nicht aussehen wie so eine 50-Jährige. Ja. Nichts gegen 50-Jährige, aber ich bin es noch nicht. Aber deswegen habe ich jetzt so ein Mittelding gefunden.
Ich finde den Zweiteiler, also das Outfit ist voll gescored, ja.
Ich finde, der erinnert mich, es ist so ein Joy Delalani Outfit, würde ich sagen. Ich sehe sie immer in ihren Zweiteilern und bin so voll geflasht.
Ach, so holt sie auch Inspiration, oder was?
Ja, natürlich. Okay. Macht jede Frau.
Ja, weiß ich gar nicht. Ist das so, Antu? Macht das jede Frau? Okay. Ja, gut. Hm. Okay, mit dem Mann bist du seit wann?
Seit über 12 Jahren.
Okay, krass. Ist er so auf halbem Weg dazugekommen?
Der ist, ja, doch. Also ich hatte den Job schon und ich hatte... ich war schon selbstständig, gerade mal so ein Jahr oder so.
Mhm.
Ja.
Und wie hast du dich denn, weil das ist hier antichronologisch, was wir machen, auf jeden Fall sehr konfus, aber trotzdem, wann hast du denn so gedacht, oder wann kam der erste Euro reingescheppert, wo du dachtest, okay, ich könnte, irgendwas kann ich hier machen, irgendwas kann ich hier groß machen, weil ich habe jetzt wo du den Fuß in die Tür bekommen hast mit dem, was war das nochmal am Anfang?
Justus,
was du da machen durftest?
Guerilla-Marketing.
Genau. Mhm. Aber wann war dann so dieses Ding, dass ein Künstler kam und meinte so, meinst du könntest auch für mich irgendwie? Weil ich gesehen habe, das funktioniert irgendwo anders.
Ja, also, dass Künstler auf mich zugekommen sind, war schon sehr früh, als ich Panorama 3000 verlassen habe 2011.
Was ist Panorama 3000?
Das war die Agentur, in der ich gearbeitet habe.
Okay.
Die habe ich dann verlassen und habe meine beste Freundin mitgenommen und wir haben uns selbstständig gemacht.
Du hast sie also mit dem Plan verlassen, okay, ich mach meine Skills gebe ich nicht anderen, sondern ich will selber was machen.
Ich glaube, es waren zwei Sachen. Es war einmal die Tatsache, dass die Agentur sich einfach in eine andere Richtung entwickeln wollte und ich nur Musik und Film so ein bisschen machen wollte, aber Musik war so mein Ding. Und zweitens bin ich auch ganz ehrlich, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwelchen drei Vorgesetzten, also drei Männern, in die Tasche zu wirtschaften und ich bleib auf meinem Gehalt sitzen, so. Das hat sich nicht richtig angefühlt.
Wie alt warst du da?
Ende 20.
Okay, da kann man so eine Denke schon mal haben.
So. Ja, und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Aber am Anfang war das noch so, Leute haben uns bezahlt und wir haben ja gearbeitet, aber wir dachten immer so, Bro, Alter, die geben uns Geld. So, dass wir Sachen machen, so jemand gibt uns Geld, so wir verdienen hier Geld. Wenn das auffällt, dass wir eigentlich gar nichts können und so, wir waren so richtig dumm, so, Wir haben uns so voll wie so Imposters gefühlt. So, ja. Oh mein Gott, es wird irgendwann auffallen. Wir haben ein eigenes Büro. Wir waren nicht mehr in der Lage, ein normales Büro zu mieten. Wir haben eins genommen, wo die Toilette draußen war. Ja. So richtige Kinder. Und dann kamen halt immer mehr Künstler und haben gesagt, ja, kannst du dir auch Management und so vorstellen? Und erstmal war ich so, nee. Bis Capo kam.
Ja.
Der Bruder von Hafti von damals Hafti, ja. So. Also, ne? Und Hallo Monaco habe ich ja schon krass gefeiert. Und bei dem wusste ich irgendwie, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Der hatte eine krasse, ist ein krasser Hustler auch. Mhm. Der eine krasse Arbeitsmentalität und einfach der netteste Mensch der Welt. Da habe ich dann gesagt, komm, ich mach das.
Aber mit was kommt er dann zu dir? Der sagt dann, Marina, ich will, dass du mich managst.
Ja, genau. Okay, die haben mir gesagt, ey, du machst ja schon mehr als PR, weil ich auch so CI-Entwicklung mitgemacht habe oder so beraten habe oder okay. Dinge, weißt du, vernetzen konnte und mich viele Leute kannten. Und dann hieß es so, ey, kannst du dir vorstellen, mich zu managen? Ich war so, bei ihm ja.
Und wie habt ihr das dann? Ist das dann nicht voll weird, jemanden, den du irgendwie feierst, dann irgendwie so ein Papier aufzusetzen und dann so Prozente da reinzuschreiben? Oder war das einfach so?
Also darüber rede ich nicht. guck mal, bei Rappern, wie viel passiert auf Papier bei Rappern?
Ja.
Aber ich muss sagen, bei uns war das so eine, das war einfach so familiär. Und ich habe ihm halt auch so vertraut, zu Recht, und er mir. Darüber habe ich nie nachgedacht. Okay. Ich war ja da auch noch nicht so. Das war
dein erster Kunde. Dein erster Kunde.
Genau, mein erster Managementkunde. Und dann kam Manuelsen dazu. Und dann kam Zero dazu, genau. Die drei.
Wann kam Manuelsen dazu?
Oh, ich kann dir gar kein Datum nennen, aber wir kannten uns auch schon.
Nee, so 16, 17, 18, 19, wo?
Ja, das so 17.
Okay.
16, 17, 8, ja, so doch, 16, 17. Und der war natürlich eine andere Nummer, ne? Ja. Also der war also menschlich auch übelst cool zwischen uns und immer super verstanden, super lieb, super loyaler Mensch. Aber das ist halt so einer, und er wird mich dafür nicht hassen, weil er weiß, dass es die Wahrheit ist. Aber das ist so einer, der ruft dich dann an und sagt so, darf ich das und das sagen? Hm. Ich so, auf gar keinen Fall. Er so, ja blöd, habe ich gerade schon. Weißt du, okay. So?
Ja.
Oder er ruft dich an, sagt so, ich will was sagen, ich will das und das sagen. Sag ich, mach das mal erstmal nicht, chill mal erstmal. Ich leg auf, denkst so, boah, ja. Ich hab's geschafft. Ich laufe von meiner Küche ins Wohnzimmer, das sind zwei Schritte. Manuelsen ist live. Ich so. So?
Ja.
Das war eine andere Nummer, aber auch unfassbar lustig und wie gesagt, in der Zusammenarbeit mega, mega gut. Und Zero war so mein absolutes Herzensprojekt.
Ist das Zero El Mero?
Nein.
Ach, Zero.
Genau.
Der hat so gefärbte Haare mal gehabt, ne?
Früher, genau, blond, ja.
Okay.
Und den habe ich halt krass gefeiert, musikalisch. Und das war so, ich wusste, dass er einfach so super, also der ist so sehr anders als andere. Und der ganz, ganz viel an ihm war halt super anders. Und ich wusste auch, dass es eine schwere Reise wird. Aber Challenges liebe ich. Und
aber wie ist denn der Status Quo jetzt? Ich weiß,
genau, der Status Quo ist, dass ich keinen von ihnen mehr manage.
Nee, ich meine aber Zero, wo ist der jetzt? Was macht
der? Bei Formusic.
Okay, also genau. Ist das was Gutes?
Ja.
Okay.
Ja, ich liebe Formusic. Also okay. Sage ich auch nicht, weil ich bei der Sony arbeite, sondern weil Formusic einfach historisch schon gezeigt hat, dass die...
Ich kenne Formusic nur, ist das Fanta 4? Der?
Früher, ja. Okay. Darüber will ich reden.
Okay.
Aber ich liebe, ich liebe Fanta 4. Nein,
ja?
Ich liebe Fanta 4 nicht.
Fanta 4 liebt sie nicht,
nein.
Aber Formusic, ja.
Aber Formusic, weil die immer so sehr langfristige Visionen für ihre Artists haben. Ganz viele Artists sind da ewig gesigned.
Mhm. Und das ist ein gutes Zeichen.
Wirklich, ja, auf jeden Fall.
Dass da keiner verbrannt wird.
Ja.
Aber hast du dann, also mit deinem eigenen Ding, hast du dann Capo gemanagt und aber für die anderen immer noch trotzdem PR gemacht? Das hört sich nach einer unfassbaren Workload an.
Ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet.
Okay. Handys?
Ja.
Okay. Musst du viel auch reisen dafür? Oder?
Ja, ich musste viel reisen, was okay war. Irgendwann habe ich aber auch das Glück gehabt, dass ich eine wundervolle Kollegin gefunden habe, die ein Ticken jünger war als ich, ein bisschen hungriger war, was so noch auf Events gehen und rausgehen,
okay,
und so, weil ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich bin ja voll der Loner, ich liebe es, mit meiner Katze auf der Couch zu sitzen und True Crime zu gucken. Ich hatte also Glück und dadurch haben wir uns das da ein bisschen aufgeteilt. Aber ich habe eine PR-Agentur gehabt, habe auch Marken betreut, so wenn die konzeptionelle Dinge mit Hip-Hop machen wollten oder andere Dinge. Habe eine Eventreihe gemacht mit meinem Mann. die Urbanology, Prinz Charles.
Urbanology? Mhm. Prinz Charles habe ich geliebt, aber was war das?
Die Urbanology, da hatten wir immer so Secret Acts, also so Haftbefehl war das,
SSIO. Ja, deswegen war ich auch, ja, klar. Schwester das sind Eva die coolen Events, so. wo ich nicht so mitbekommen habe.
Die waren echt cool. Und dann habe ich noch das Management gemacht, genau. Und dann, ja, es war ein krasser Workload, aber ich habe halt 4 Münder ernährt, so, ne? Also wir waren irgendwie, also mein Papa ist ja früher gestorben, aber meine Schwester, meine Mutter und mein Mann und ich, also so, ich habe uns halt alle ernährt.
Ja.
Und ich musste so viel arbeiten.
Aber hat dann, ich meine, ich habe keine Ahnung, wer oder wie, was du für einen Mann hast, ich habe keine Ahnung, aber ins Blaue rein würde ich ja schon mal sagen, das muss ja, also im Optimalfall muss das jemand sein, der dich vollends supportet.
Ja, 100%.
Ne? Also dafür sorgt, dass wenn du quasi jetzt, jetzt fällt mir kein nicht fieser Vergleich ein, aber wenn du jetzt, Mann, du gehst raus und holst die Kohle ran, wenn du die Tür aufmachst, dann muss es dir gut gehen. Dann brauchst
genau,
du dann
er
brauchst
ist mein Feel-Good-Manager.
Genau.
Ja, also er managt unser Leben tatsächlich.
Ja.
Weil ich das sonst nicht mehr hinbekommen würde. Ich bin so, arbeiten macht mir nichts. Ich kann viel arbeiten und viel leisten, aber ich bin halt so, danach bin ich so müde, ich könnte nicht den Haushalt schmeißen, ich kann auch nicht kochen.
Ja.
Mich überfordern so Dinge wie Einkaufen schon gerade, weil klar, also du hast halt viel zu tun. Aber der war schon früher sehr supportive. Also wir lachen da auch immer so ein bisschen drüber, wenn Freundinnen so mich neu kennenlernen oder so, oder Menschen mich neu kennenlernen und ihn kennenlernen, dann sagen die immer, ja, aber wie war denn das denn früher? Du warst ja ständig mit Männern unterwegs und da warst du ja noch nicht so alt wie jetzt.
Ja.
Und dann sage ich immer so, ist dem einfach egal gewesen. Also das Vertrauen war einfach da und juckt den nicht so. Weil der, wir haben halt einfach so eine Beziehung.
Ey, du hast aber hier die Nadel im Heuhaufen gefunden.
Ja, ich habe ihn erst aus Köln nach Berlin gekommen. Er war nicht mal ein Jahr hier, habe ich ihn direkt genommen und hingesetzt und gesagt, so.
Okay, hast ihn erzogen?
Ich habe ihn nicht erzogen, aber ich habe ihm gesagt, wir sind zusammen.
Ist er ein bisschen jünger als du? Ist der auch ein bisschen jünger als du?
Nein, älter.
Ach krass.
Aber ich habe ihm wirklich gesagt. Ich bin einfach hingefahren eines Abends, habe mich hingesetzt, habe gesagt, so, ja, Hallas war jetzt lustig, wir sind jetzt zusammen.
Ja.
So habe ich ihn auch gefragt, ob wir heiraten. Also es gab keinen Antrag oder so. Ich habe ihn angerufen und gesagt, ich finde, wir heiraten. Ja, ne? Und er so, okay, cool.
Das mit, ich finde, wir sollten nämlich wieder zurück, wir heiraten.
Ja, also ich habe das bestimmt. Ja. So.
Da werden jetzt natürlich, weil in den YouTube-Kommentaren sind auch viele Leute, die, sag mal so, mit gewissen Büchern aufgewachsen sind, die jetzt natürlich schreiben werden, war der Ehrenlose, das ist doch kein Mann, er ist eine Muschi. Ja, wie kann man sich von einer Frau sowas sagen lassen? Er ist kein dieser Hund. Wie, er arbeitet einer Frau zu? Nee, arbeitet einer Frau zu, werde ich nicht sagen, weil das ist ein bisschen zu explizit. Er macht sich zum Hund für diese Frau.
Ja. Könnt ihr sagen?
Ja.
Also erstmal das ist witzig, weil ich das letzte Woche in einem Meeting gesagt habe, zu jemandem, mein Mann ist feministischer als ich. Hm? Weißt du so? Ja. Das ist halt witzig bei uns zu Hause. Ich bin eher so der, warum ist so, Und er sagt, so rede nicht so. Aber
du bist der Kenneck.
Ich bin der
Kenneck.
Ich schwöre erstmal Bewährungshelfer, ey. Tschüss. Können Sie sagen, aber das ist so.
Können wir nochmal, ich will jetzt fahren wir die ganze Zeit YouTube-Kommentare ein. Ich will jetzt auch schreiben, sie ist 43, sitzt an einem Zweiteil und sagt einfach tschüss. Warum macht sie sowas? Warum macht sie einen auf jung?
Warum macht sie einen auf jung? Ja,
warum sagst du einfach tschüss und lack und so? Warum? Du bist 43. Verhalte dich mal altersgemäß.
Ey, ich bin aus einem Fitnessstudio geflogen, weil ich Hafti mitgerappt habe. Ich bin aus einer Wohnung fast geflogen, weil ich zu laut geflucht habe. Und mein Nachbar hatte Kinder und so. Ich kann das, sorry, dass ich mit 43 noch so rede. Ich bin so assi, Mann. Das wirklich
bist du Berlinerin eigentlich?
Ja, Kreuzbergerin.
Okay.
Ja.
Dann ist man, sagt man dann zu denen, da sagt man aber auch nicht mehr assi zu, oder?
Also ich finde mich ja nicht assi. Sorry, ich muss es revidieren, ich bin nicht assi. Aber guck mal, wir sind ja nach Steglitz gezogen und irgendwann standen wir so auf der Straße und dann kam so ein Mann und der so, Entschuldigung, und guck mal, da wo ich herkomme, ich war direkt so, was?
Ja.
Und da hab ich so, halt deine Klappe, er fragt doch nur was.
Sind
ich so,
Steglitz?
Ja, Entschuldigung. Er so, ja, ich wollte nur fragen, wo der Tennisplatz ist oder keine Ahnung was. Ich bin immer so auf Angriff, so. Ja. Wenn ein Nachbar klingelt, dann bin ich direkt so, wenn der jetzt was von mir will, wenn der sagt,
aber
ich bin zu laut.
Das ist ja das Upbringing. Also wenn eine Kreuzberg, ich meine, ich habe da natürlich nicht gelebt, man kennt Stories von anderen Leuten, aber da musst du ja alert sein, gerade wenn du ein kleines Mädchen oder eine kleine Frau auch noch bist. Deswegen habe ich habe auch voll vielen Leuten so erklärt, also krasse Frauen gibt's überall, aber coole Frauen mit einer dicken Fresse, die auch mal einen Spruch drücken, wo du denkst so, Was ist denn hier los? Mhm. Das habe ich bis jetzt nur in in Berlin gehabt, ja. weil ihr hier auch quasi auf diese Schule geht, weil ohne kommst du hier, glaube ich, gar nicht über die Runden.
Ja, ich glaube, bei mir war es halt auch dieses die Erziehung meines Vaters und meiner Schwester. Weißt du, meine Schwester war halt 2 Meter groß und mein Vater und meine Schwester.
Selbe Eltern oder was?
Na, nicht denselben Vater.
Wollte schon sagen.
Und kennst du Twins, den Film?
Ja.
Das hat sie mal zu mir gesagt.
Die hat immer, Danny, Video Danny, Arnold Schwarzenegger, googelt das, ja. Der war super.
Die haben mir halt immer gesagt, so, ey, guck mal, wenn du, das ist, heute würde ich das nicht mehr so weitergeben, aber das war halt mein Upbringing, so dieses, so, wenn du kauerst, riechen die Leute die Angst, ja. Und dann wird's halt schlimmer, so, deswegen geh immer upfront, so. Das war halt so, so musstest du dich aber auch durchboxen.
Aber obwohl du das eigentlich ja gar nicht warst, weil später warst du ja auch wieder, als du dann geschafft hast oder als du dann so respektiert warst, hast du ja dann trotzdem wieder den hier so ein bisschen gemacht nach dem Motto, mit dem will ich nicht reden, eher so eine Körperhaltung.
Das ist aber mein Naturell ist eigentlich socially awkward sein.
Ja?
Also okay. Das ist, fällt mir sehr schwer, Smalltalk auf Events zu machen, einfach reinzukommen und den Room zu ownen.
Und das ist theoretisch, weißt du? Eigentlich, wenn man Laien fragt, das Wichtigste, was man in deinem Job eigentlich
kann. Ich weiß, ja. Und das ist halt das Absurde, aber ich habe irgendwann zu meiner Autorin, also ich schreibe, habe ihr ein Buch geschrieben mit der lieben Nina Sternburg. Mhm.
Wie heißt das nochmal?
Die Bossin.
Die Bossin. Auch so einen coolen Untertitel, wie man es als Frau schaffen kann. Irgendwie sowas.
Nein, es ist kein feministisches Buch.
Ja?
Nein, von der Hood an die Spitze der Musikbranche.
Von der Hood an die Spitze der Musikbranche. Aber das ist ja, realistisch. Okay.
Ja. Und wir haben so, es gibt ja so Regeln in meinem Leben, die ich mir so aufgestellt habe über die Zeit. Und eins davon war tatsächlich harte Arbeit statt Party. Und es ist nur meine Regel. Das ist keine Regel, die ich für irgendwen...
Ja, ich würde auch sofort ein Veto einlegen.
Genau, so. Das war meine Regel. Ich habe halt nicht gescheint, wenn ich auf einer Party war, weil ich so eine tolle Persönlichkeit habe, dass alle gedacht haben, oh mein Gott, ich muss mit dir befreundet sein. Ich war die abgeliefert hat, weil ich halt doch socially awkward war, weißt du? Also als ich den Job angefangen habe zu arbeiten, war ja meine größte Angst, dass ich konnte ja nicht telefonieren. Ich hatte ja voll Angst vor dem Telefonieren. So, die Gen Z-Generation versteht das nicht, weil die sind so, er ruft an. Warum schickt er mir keine Sprache?
Ja.
Bitte melde dich nur über WhatsApp. Ja. Damals musst du alles per Telefon machen.
Ich weiß,
Und das war echt hart, weil ich so socially awkward war.
Krass, ich kann mir das, also, du lebst ja, wir haben ja auch mal ein bisschen geschrieben, ich glaube, ich habe dich von einem, schon vor längerer Zeit mal irgendwie gefragt, wegen irgendwas als Gast kommen oder irgendwie so. Und da haben wir mal so kurz darüber gesprochen, weil du auch meinen Monolog gesehen hattest zum Thema Panikattacken. Mhm. Genau. Und da haben wir irgendwie auch ein paar Gemeinsamkeiten. Deswegen, du hast ja auch, ich würde es von mir aus sagen, schon gelebt für 3, obwohl die Hälfte des Lebens erst rum ist. Aber so, was so Ups und Downs angeht oder Stressfaktoren oder sonst irgendwas, hat man schon für so 2, 3 Personen gelebt. Aber das ist bei dir dann eine Todesachterbahn. Und hat das der Mann immer irgendwie geschafft abzufedern? Oder gab es auch mal eine Zeit, also wenn du nicht ins Detail gehen willst, was mich interessiert halt, musst du auch nicht, aber gab es auch mal eine Zeit, wo du halt so drüber warst oder so angespannt warst, dass selbst das nicht mehr irgendwie machbar war?
Ja, safe. Also guck mal, der hat ja mit mir meine Familie beerdigt, der hat so die schlimmsten Zeiten mit mir durchgemacht. Der hat aber auch mich anders kennengelernt, als ich heute bin. Also wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, immer noch, also vielleicht wäre ich immer noch ganz schlimm. Ich konnte dieses Boss-Sein den ganzen Tag, dieses Angespannte zu Hause nicht ablegen.
Ja.
Also ich bin dann nach Hause gekommen und war halt so voll ekelhaft. Und er hat dann irgendwann gesagt so, ey, Digga, das geht gar nicht.
Sobald die Tür zugeht.
So. Mhm. Und dann habe ich Anger Management gemacht. Also ich lache nicht darüber, ich finde es richtig, richtig gut, dass ich es gemacht habe. Aber worüber ich lache ist, irgendwann war so sein Freund aus Köln da, den kannte ich halt noch nicht, der war irgendwie jahrelang nicht da und dann haben wir uns so vorgestellt und der hatte gerade eine Trennung durchgemacht.
Ja.
Da ging es irgendwie um Veränderung eines Menschen. Und wirklich, mein Mann saß da mit so straightem Blick, also nicht so gelacht oder so straightem Blick, hat so gesagt, ey, Menschen können sich verändern. Guck mal, sie will auch nicht mehr den Boden anzünden, auf dem ich laufe. Sie droht mir halt auch nicht mehr mit Mord. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe mich so geschämt. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr dieser Mensch bin. Aber ich konnte es nicht mehr abschalten, weil dein Tag war ja so, du hast den ganzen Tag, will ja jeder was von dir. Ja. Und deine Mutter und deine Schwester und die Arbeit und der Rapper und der will den umbringen. Und dann kommst du nach Hause und dann nur so ein Ding wie, ah, wir haben ja nichts zu trinken. Denkst du, ich muss... So, ich bin dann halt nicht mehr normal gewesen.
Aber was mich natürlich als Comedian interessiert, hast du wirklich schon mal Sachen gesagt wie, ich zünd dies an oder ich zünd das
ja,
an?
Ja, leider ja.
Ich finde das ist so krass.
Ja, ich habe leider so Sachen gesagt wie, ich zünde den Wohner noch dem... Oder kennst du so dieses, du wirst nie wieder einen Job in dieser Stadt bekommen? Ich habe so Sachen zu ihm gesagt wie, und wenn ich mit dir fertig
nein,
bin,
nicht dein Ernst.
Dann musst du auswandern und so. Ja, ganz schlimme
Boah,
Sachen.
Ist das schlimm,
ich kann heute darüber lachen.
Ja, yeah, weil das auch so
aber
lächerlich ist, sowas
so
zu sagen.
Wirklich... King of Queens kennst
ja,
du,
deswegen,
ne?
Ja, deswegen, ja, das war auch mein erster Gedanke.
So,
ja.
Es gab mal eine Szene, da hat er Pause gemacht, hat mich angeguckt und gesagt, das bist ja, du,
ja,
guck es dir an.
Das war auch mein erster Gedanke,
da
ja.
Gibt es eine Szene, wo sie zu Doug sagt, wenn du das nochmal machst, bring ich dich um. Und
ja,
das meine ich nicht so
ja,
spaßeshalber.
Stop your heart.
Danke.
Ja. Ja, ja,
und er war so, das bist du, Marina. Und das hat mir so Angst gemacht. Ich war so, nein, das möchte ich nicht sein. Also, ich bin sehr, sehr dankbar, dass der so viel Geduld mit mir hatte.
Ja.
Aber,
Grüße
ja.
gehen raus an den Mann auf jeden Fall.
Ja.
Also für uns Mann, für andere Hund.
Ist es uns egal, weil...
Ja, natürlich.
He loves it, I love it.
Das ist ja krass, Alter.
Und dazu muss man sagen, er ist halt auch sehr, sehr stark. Und ich meine, das ist so eine krasse mentale Stärke,
ey.
Eine Frau zu haben, die durch so viel Scheiße geht.
Ja.
Und ständig musst du das irgendwie so mittragen.
Ja.
So, deswegen macht ihn zum Hund, wenn ihr wollt. Aber für mich ist er einfach ein Löwe.
Ja, ja, voll. Richtig nice auf jeden Fall. Und hast du, wie lange haben wir? Können wir ein Zigarettenpäuschen machen oder?
45.
Dann machen wir mal ein Zigarettenpäuschen, oder? Ja. Ich meine dann so, ja, Netflix, was guckst du alles so? Und dann habe ich einfach so random, meinst du, und, aber natürlich im Original, nehmt die nie auf Deutsch.
Nee, ich gucke halt True Crime ganz viel, aber auf so allen Seiten, also so nicht nur so Netflix.
Ja.
Und das ist so eine, ich bin auch angemeldet bei der CrimeCon. Ich zahle so $250 im Jahr, um so Fragen zu stellen an so Ex-Staatsanwälte und Profiler und so.
Und die Antworten selber?
Die, also du kannst dann quasi deine Fragen einschicken und die werden dann beantwortet bei
ja.
dieser CrimeCon. Und das kannst du ja nicht, wenn, also auf Deutsch gibt's die dann nicht.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also bleiben wir mal bei Netflix, weil ich habe Netflix. Sag mal zum Beispiel so eine Doku von Netflix, die du todesgefeiert hast.
Tatsächlich, also so die schlimmste, aber am besten gemachte war der Fall Gabriel.
Der Fall Gabriel?
Ja, das ist leider Kindesmissbrauch, also gar nicht geil. Und also ich habe einen Lieblingsproduzenten, der heißt Joe Berlinger.
Mhm.
Und der hat jetzt nicht die besten Netflix-Dokumentationen gemacht, die Dokumentationen woanders sind meist besser. Der hat so angefangen mit, kennst du das, den Fall The Memphis Three?
The Memphis Three, nein.
Das sind so drei Kids gewesen, drei Jungs in so einem Bible Town in Amerika. Und drei kleine Kinder sind umgebracht worden. Und die drei waren so die Satanisten-Anbeter im Dorf, weil sie so schwarze Haare hatten und Metal gehört haben.
Okay.
Und die müssten es ja dann gewesen sein.
Ja.
Und die waren unschuldig im Knast. Und er hat das begleitet als Dokumentation und hat tatsächlich mit seiner Arbeit und vielen Leuten, die sich dann eingeschaltet haben mit dem Innocent Project, die dann irgendwann nach 20 Jahren, 30 Jahren rausbekommen. Und der hat aber Hotel Cecil und jetzt dieses Berlin Crime in so aus der Techno-Szene so
gibt's,
eine Doku
gibt's
gemacht.
Paralleluniversen, was True Crime angeht? Weil ich würde sagen, oder sind das alles normale Dokumentationen, die ich gucke? So Making a Murderer, hier The Devil Next Door mit diesem Nemanjuk, der im KZ
ja, das war auch eine krasse Doku. Aber zu, also Making a Murderer macht mich richtig wütend.
Weil?
Weil ich habe das so gedickt, ne? Und
ja, ich auch.
Für mich war das, weil, also
der arme Junge.
So, ne? The Criminal Justice System ist etwas, mit dem ich mich sehr stark beschäftige.
Okay.
Weil das einfach natürlich eine ganz, ganz schlimme Historie hat. Also es gibt zum Beispiel eine Doku, die heißt The Boston Murder. Da wird auch nochmal ganz klar gezeigt, wie rassistisch ganz oft diese, also gerade so, ne? Das also Racial Profiling und so,
naja.
Das ist halt alles unfassbar krass, aber wie schlimm das auch ist, gerade in so Städten oder auch Kleinstädten noch schlimmer, wenn dann so die Jury ganz weiß ist
ja.
und dann kommt so der schwarze Mann, weißt du, und dann so, er muss es gewesen sein, so. Und bei Making a Murderer ging es ja auch um das Criminal Justice System, was gefailed hat.
Mhm.
Und so haben sie es dir ja präsentiert.
Ja.
Und deshalb habe ich da voll dran geglaubt und dann habe ich letztens die Anti-Doku dazu geguckt, also die Gegendoku
Kannst
dazu.
Kannst du mir die bitte mal schicken?
Mhm. Und da war ich dann dran. Also da war ich so, ich war so wütend. Ich war kurz davor, Netflix zu schreiben und zu sagen so,
ich verbrenne den
Boden,
auf
dem
ihr diese
Ich liebe euch, aber ich bringe euch um. Hört nicht auf, Dokus zu machen für mich, aber ich bringe euch um. Ja, war schon krass.
Crazy. Also das sind so die Sachen. also viele können, glaube ich, nicht verstehen, dass man mit solchen Sachen dann, dass man die dann so, man arbeitet und dann so zum Chillen guckt man dann das,
oh mein Gott, ja,
was
doch
eigentlich so voll tense ist.
Ja.
Aber irgendwie, ich bin auch, also ich weiß nicht, ich hier Felix Lobrecht hat ja dieses dieses eine Bit, wo er sagt so, ich gucke Hitler zum Runterkommen. Jetzt nicht aus dem Kontext reißen, bitte, das ist Comedy, so. Aber so ist das auch. Man liegt so im Bett und denkt sich so, ja, jetzt, das sieht irgendwie Boston Marathon, wie da die Bombe geplatzt ist. Ja, da zieh ich mal rein.
Ja, bei uns zu Hause ist es halt, also wir sind so voll der absurde Haushalt. Mein Mann guckt sich die ganze Zeit irgendwelche Gamer an.
Ja.
Oder so Streamer und dann ist er so, ah, oh ja, das Spiel ist voll scheiße und dann erklärt er mir warum und die der Gamer sagt das und das und guck mal, Call of Duty hat jetzt das und das und ich bin halt so, ey, in dieser einen Doku, der Stalker, ich schwöre, das war der gar nicht, und dann ist so, mal halt deine Fresse. Aber ich bin halt, das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ja. Also es ist so Rabbit Hole, das, ich gucke das jeden Tag und es gibt, es
was
ist
heißt
nur,
Rabbit Hole?
Ich gehe da noch richtig tief rein. Also ich muss alles wissen. Wenn zum Beispiel, kennst du den Fall Gypsy Rose Blanchett?
Gypsy Rose Blanchett,
ja,
nein.
Das ist eine junge Frau, die hat ihre Mutter ermorden lassen.
Mhm.
Und ihre Mutter litt an Münchhausen bei Proxy. Und als ich die Doku das erste Mal geguckt habe, wusste ich, wusste, was Münchhausen ist, die Erkrankung, aber ich wusste nicht, was heißt Münchhausen bei Proxy, was ist der Unterschied. Und Münchhausen bei Proxy ist ja quasi, du tust jemand anderem was an, um dann Mitleid zu bekommen. Und es ist eine Art Kontrolle. Und Gypsy wurde halt jahrelang von ihrer Mutter im Rollstuhl gefesselt quasi. Und da wurden Schläuche in den Bauch und so. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Die hat ihr einfach immer eingeredet, dass sie nicht laufen kann, dass sie krank ist.
Das ist eigentlich ein sehr harter Cut nach der Pause, Jan.
Ja.
Aber draufgeschissen.
Sorry. Ja. Und das ist dann passiert. Und die ist jetzt quasi rausgekommen aus dem Knast nach 10 Jahren oder so. Und ich, also Rabbit Hole bedeutet, wenn ich dann irgendwas gucke und irgendwas nicht weiß.
Nachrecherchieren.
Ich muss alles nachrecherchieren. Ja. Ich muss alles wissen. Ich muss genau wissen, warum ist in Ohio, warum gibt's da so viel Korruption, weil das halt einfach der Ort ist, wo die Drogen am meisten so über die Grenze der Highways kommen. Und so. Ich muss dann immer alles direkt
aber
wissen.
Aber warum ist die scheiß USA so interessant?
Weil du einfach historisch gesehen einfach so viel Müll aufzuarbeiten hast. Es fängt ja an, guck mal.
Aber haben wir ja auch.
Haben wir auch, aber schau mal. Alleine, wenn du dir vorstellst, wie viele Serienkiller in Amerika Jahrzehnte morden konnten und davongekommen sind, weil sie einfach von Bundesstaat zu Bundesstaat zu Bundesstaat gegangen sind.
Meinst du aber, es gibt keine Serienkiller in Australien oder in Brasilien?
Überall gibt's die. Ich habe, okay, manchmal sagt mein Mann, du bist rassistisch. Hör auf, nur amerikanische Sachen zu gucken. Guck auch mal andere Länder. Es gibt bei Netflix auch so 2 Dokus aus Indien, die fand ich auch super interessant.
Ja.
Sekten, das muss ich auch immer alles was mit Sekten
habe ich angefangen,
hat.
Ging nicht, weil Indien.
Ja.
Ich bin auch Rassistin.
Nein, aber Sekten, also das Thema Sekte und so. Ich habe mit Scientology angefangen und irgendwann dann immer mehr versucht so.
Bist du
alles
sind Georgier sind die gläubig eigentlich?
Meine Eltern waren nicht gläubig, nein. Also wir sind Juden, aber halt ohne Glaube. Also Kultur war bei uns zu Hause ein Thema, so aserbaidschanische, georgische Kultur. Aber
also
Religion,
georgische Juden seid ihr, oder was?
Genau, meine Mutter ist aserbaidschanische Jüdin, mein Vater georgischer Jude.
Okay.
Aber zu Hause haben wir, also...
Aber wo haben die sich denn bitte kennengelernt?
Im Aserbaidschan. Mein Vater ist sehr früh in den Aserbaidschan nach Baku.
Ja.
Und hat sie in einem Restaurant kennengelernt, wo sie als Buchhalterin gearbeitet hat. Und mein Vater war zu der Zeit, hatte der echt viel Kohle. Und meine Mutter hat gesagt, ich gehe nicht mit dir aus, also ich gehe nicht mit Leuten aus, mit denen ich arbeite.
Ja.
Dann hat er den Laden gekauft und hat sie gefeuert. Also es ist wirklich eine echte Geschichte.
Nein, nein, nein.
Doch.
Ja, aber dann ist dein Vater ja, der ist ja der Ursprung von James Bond. Doch.
Ja, mein Vater war der Ursprung von im Kopf.
Wie geil ist das denn?
Der war schon ein bisschen spooky in so Sachen.
Aber was für eine Zeit, in was für einem Zeitraum war das? Reden wir von den 60ern?
70er.
70er.
Ende 70er.
Und da macht er so einen Power-Move, oder was?
Ja.
Wie geil ist das
doch,
denn?
Der war auch so, weißt du, dadurch, dass der Händler war, der hatte schon die Welt gesehen. Der hatte schon 5 Frauen vorher.
Okay.
Also ich habe ja auch so, keine Ahnung, 6 Schwestern oder so, die ich nicht wirklich kenne.
Ja.
Aber Religion war zu Hause kein Thema, weil mein Vater wollte es durchsetzen, meine Mutter hatte keinen Bock. Und dann, das ist voll verwirrend, weißt du?
Also hast du schon eine starke Mama. Das hast du schon mal als Vorbild gehabt.
Ich hatte eine sehr starke Mama.
Du hast schon mal eine Frau als Vorbild, wo du siehst, okay, die macht die Schnauze auf, die hat was zu sagen.
Ja, aber mein Vater war auch, also der war schon sehr streng, würde ich sagen. Aber ich habe ja mit 9 einfach so, das ist hart, aber ich habe so die Rolle des Erwachsenen übernehmen müssen zu Hause. Also ich habe einfach so keinen Respekt mehr gehabt vor dem, was die so gemacht haben.
Aber das ist ja nicht die Rolle des Erwachsenen übernehmen, keinen Respekt mehr haben.
Doch, also ich habe dann einfach gesagt, ich muss jetzt den Laden hier führen. Ich
hab Warum?
Dann weil die es nicht konnten. Die waren einfach nicht in der Lage.
In deiner 9-jährigen Meinung?
Ja, in meiner 9-jährigen Meinung. Also, als ich 9 war, hat meine Mama versucht, sich umzubringen.
Das hast du mitbekommen?
Weil sie gestritten hat mit meiner Schwester. Und mein Vater und meine Mutter haben auch jeden Tag, keine Ahnung, ich bring dich um. Und dann dachte ich mir, warte mal ganz
voll
kurz.
Schön, also, es ist natürlich voll scheiße, aber es ist voll schön, wie das alles dann Sinn ergibt.
Ja, aber dann
man
sitzt
fragt sich immer
da,
so, warum sind Leute so, warum redet die so,
ja,
warum
genau.
macht die sowas? Okay,
aber dann sitzt du da und dann guckst du die so an und dann denkst du so, ihr wollt für mich verantwortlich sein? No fucking way. Und dann habe ich einfach den Laden übernommen. Und dann habe ich irgendwann auch einfach so Sachen gesagt wie...
Wie übernimmt man mit 9 den Laden? Man hat ja nur eine Piepstimme.
Nö, eigentlich nicht. Nicht da, wo du... Also, wenn du so aufgewachsen wärst wie ich, guck mal, jeden Tag Polizei bei uns, Schwester drogensüchtig. Bei uns zu Hause war Krieg jeden Tag. Du hast keine Piepstimme mehr.
Okay.
Du lernst einfach wirklich...
Ja, es gibt auch wirklich erwachsene
verstehst
Kinder.
Verstehst du?
Ja,
so, du musst jetzt für dich sorgen. Die tun's einfach nicht. Die geben dir zu essen und die haben dich auch lieb, aber die können ja gar keine Entscheidung für dich fällen. Du guckst die an, denkst du, aber ich will ja gar nicht so sein wie du. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, ich habe die Frage vergessen, aber...
Ja, scheiß mal drauf. Bleib einfach bei der Story.
deswegen war ich halt einfach so früh erwachsen und habe halt einfach so gesagt, so okay, so wir machen jetzt, wie ich sage.
Ja. Krass. Also das ist so ein Teil von deiner Story, den man wissen sollte und wissen muss, wenn man dich jetzt sieht und sich fragt, warum ist sie so?
Ich glaube auch, es macht dann auch wieder Sinn, wenn man den Titel des Buchs hört. Weil das ist ja natürlich, am Anfang habe ich mich gar nicht wohl damit gefühlt, mich Boss zu nennen. Mhm. Aber ich dachte, wenn die Leute verstehen, das ist keine Rolle, die ich mir jetzt so angeeignet habe. Oder also beziehungsweise ist kein Schauspiel oder so oder irgendwas, was ich sein will. Es ist ein Überlebensinstinkt gewesen.
Musstest zwangsläufig Chef werden von mir, ja.
Genau.
Das hat sich einfach durchgezogen bis heute. Siehst du dich überhaupt noch irgendwann irgendwo rumpimmeln und einfach nur irgendwie die Leute arbeiten für dich, ein bisschen Geld kommt rein und nichts mehr machen? Nee, ne?
Ich würde nicht sagen, dass ich es gar nicht sehe, aber ich glaube, jetzt ist mir viel wichtiger und deswegen mache ich ja jetzt auch alles und habe dieses Buch geschrieben und so, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Menschen, die mir ähneln, gar keine Role Models haben. Also
safe.
Es gibt immer nur das gute Migrantenkind, was dann irgendwie zum Arzt oder Anwalt wurde oder Professorin oder so. Und das ist toll, das verstehe ich. Weil weißt du, wenn deine Eltern hierher kommen, du spürst ja immer diese Dankbarkeit und Demut. So, meine Eltern haben hart gearbeitet, deswegen muss ich jetzt alles zurückzahlen, aus mir muss was Krasses werden. Mhm. Aber es gibt ja auch Menschen wie mich. Ich habe nicht studiert und ich habe nicht mal ein Abitur. Ich bin halt mit 14 arbeiten gegangen und vorher bin ich mit meiner Mutter putzen gegangen jeden Abend so.
Das ist krank.
Das heißt, ich will halt noch nicht abdanken und irgendwie mich locker machen, also auch weil ich noch nicht die Kohle habe, aber in erster Linie, weil ich einfach der Meinung bin, auch Menschen, die so sind wie ich, müssen Role Models haben, weil wir sagen immer, ja, und es gibt jetzt genug Frauen in hohen Positionen und so. Ganz großartig, aber davon sind halt nicht viele mit Migrationshintergrund.
Ja, und kein Abitur, kein gar nichts, sondern also das ist ja self-made as fuck dann.
Und das, weißt du, manchmal ist es so, wenn die Leute dann so fragen, ja, ist dein Buch so ein feministischer, hast du einen feministischen Ansatz oder so, dann sage ich immer, ich habe kein Problem mit dem Begriff, aber ich habe ein Problem damit zu sagen, dass das mein Kampf ist. Mhm. Weißt du, mein Kampf ist kein feministischer Kampf.
Mhm.
Für mich ist es genauso wichtig, dass ein junger Muslime ein Role Model hat in einem Unternehmen und weiß so, als Kenne kann ich auch nach oben kommen, wie eine Frau.
Ja.
Weißt du, also ich will nicht für Frauen sprechen, das können andere machen. Ich will für Menschen sprechen, die vielleicht auch aus der Norm fallen oder denken, dass sie aus der Norm fallen.
Oder allein so ein horrific Elternhaus hatten, wo sie sich denken, okay,
ja, genau.
Da ist keine Struktur gewesen, aber das ist ja wirklich, wie soll ich sagen, jetzt ohne zu pathetisch zu werden, aber ich habe ja auch mal so ein, wie gesagt, so ein Monolog gehabt hier, pipapo, und ich habe die Scheiße alles durch und ihr seht das, aber das ist Vergangenheit und genauso ist ja bei dir auch und das hört sich auch gar nicht so an, als wäre das jetzt so ein Ding, wäre so, hey Mädels, lasst euch von Typen nichts erzählen, ihr könnt es auch schaffen. Nee, sondern schlimmes Elternhaus, scheiß Upbringing, scheiß, in Anführungsstrichen, scheiß Herkunft, weil ungeregelt und du bist in einem Land, wo die Eltern nicht für dich sorgen können. Und dann, also aus maximaler, ich weiß gar nicht, wie das Gegenwort von Struktur ist, maximalem Chaos, die maximale Struktur zu machen und, also das ist ja geisteskrank. Du bist quasi in Anführungsstrichen Opfer, weil Tochter, junge Tochter von Eltern, die nicht klarkommen, alles läuft aus dem Ruder. Innerhalb von, sagen wir, 10, 15, 20 Jahren bis hin zu, ich kümmere mich um die, die vorher Chaos hatten und noch um andere Leute und strukturiere das alles und übersehe das alles. Das ist ja.
Ja, aber vielleicht war das auch meine Gabe, weißt du, weil wenn du dann mit Künstlern arbeitest, die von anderen als asozial betitelt werden, okay. Du aber weißt, du guckst ja nicht von außen auf die und sagst so, krass, ach, die armen Boys, die nehme ich mal an die Hand, sondern du bist ja eine von denen. Ja. Du hast das selber erlebt, für dich ist das nichts Neues. Wenn einer von ihnen verhaftet wird, dann denkst du so, ich bin mit 7 verhaftet worden. Ja. So, weißt du, so.
Und du verstehst die.
Genau. Und das ist, glaube ich, so mein Glück gewesen, Glück und Unglück sozusagen. Und ich habe gestern noch zu meinem Mann gesagt, das ist so absurd, weil ich so ein Gespräch mit jemandem hatte, der mich so gefragt hat, ob ich das Buch verfilmen lassen möchte. Mhm. Und ich habe dann gestern so zu ihm gesagt, wie absurd wäre das eigentlich, wenn ich, und ich habe jahrelang gedacht, Alter, wie viel Scheiße will ich noch fressen, so, wenn ich heute dafür belohnt werden würde, dass ich es überlebt habe, weißt du? Weil darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Aber du hast ja nicht zufällig überlebt, sondern es ist ja auch dir zuzuschreiben.
Ja, also klar, aber auch Menschen, die an mich geglaubt haben. Und das finde ich ist auch immer wichtig, weil klar kann ich sagen, so, boah, ich bin voll stark, ich habe das alles selber gemacht und so. Hm. So ist es ja auch nicht, weißt du? Und guck mal, ich bin ja zu Sony Music gegangen wegen Patrick Muschazzi, weil ich wusste, das ist ein Mensch, der mich verstehen wird. Und es ist ein Mensch, der bei großen Company-Meetings einfach ein Aaliyah-Pulli trägt oder ein Biggie-Shirt oder so, weißt du? Ich wusste so, okay, der fühlt mich. Mhm. Also ich hatte auch das Glück, Menschen in meinem Leben zu haben, die auch in mir was gesehen haben, so wie Yusuf am Anfang, weißt du? Ja. So, weil der hat, ich glaube, oder ich bin mir eigentlich ganz sicher, der hat nicht einmal nach einem Zeugnis von mir gefragt. Ich hätte irgendwie ein Con-Artist sein können, einfach anders heißen können und von, keine Ahnung wo, weißt du, geflüchtet sein können. Ja. Hätte er gar nicht gewusst, er hat nur auf mein Talent geachtet. Und genau so ist es so übers Leben gekommen, dass ich natürlich auch Glück hatte, dass ich auf Menschen getroffen bin, die einen auch supportet haben. Und das will ich heute für andere sein, weil das ein Irrglaube ist, dass man alles alleine schaffen kann.
Ja, also ja, safe. Also selbst wenn du so ein Ego-Shooter-Künstler bist, dann irgendwann merkst du, okay, da muss einer was schneiden, da muss einer für dich anrufen, eine Tour organisieren, davon hast du keine Ahnung. Deswegen, da darf man sich auch nicht zu fein sein, auf jeden Fall Hilfe anzunehmen. Aber das Geile ist ja, das wird ja dann ein positiver Rattenschwanz einfach. Mhm. Weil wer weiß, was dieser Patrick vorher alles durchgemacht hat, dass der sich denkt, ah, okay, die kleine Atze, die nehme ich mit dazu. Und du denkst dir, dem bin ich dankbar. Ich bin jetzt das, was der vorher für mich war, bin ich jetzt für andere.
Genau.
Das ist ja, das ist Killer. Nee, ich kann mir dich auch gar nicht vorstellen, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt das alles durch, ich habe jetzt erstmal was abgegeben, sondern wenn man dich reden hört, hört sich das an nach dem Motto, ich starte jetzt gerade was.
Ja, es ist halt nur anders, ne? Letzte Woche hat mich jemand gefragt, nee, letzte Woche meinte jemand so, ich habe immer noch nicht verstanden, was du jetzt machst. Und ich war so, Bro, ich auch nicht.
Ja.
Klar, weil, ne, aufgehört irgendwie im Rap unterwegs zu sein, aber auch, weil ich das Zepter abgegeben habe. Ich habe eine junge Frau in meinem Team gehabt, die Esra, und ich fand es einfach geil, so eine Jüdin aus der Sowjetunion gibt das Zepter an eine Kosovo-Albanerin mit Hijab ab. Fand ich war irgendwie cool.
Erstmal
und dann ist sie auch noch irgendwie verdammt gut in dem, was sie macht. Und ich finde es wichtig, einer neuen Generation jetzt auch, also es klingt jetzt so, als wäre ich so großzügig, aber ich finde, die können das jetzt viel besser, weil es ja deren Zeit ist.
Ja, voll.
So. Und da will ich nicht irgendwie so reingrätschen. Und wie gesagt, dafür müsste ich es auch verstehen, weil manchmal stehe ich da und dann gucke ich mir was an, denke so,
ja, es gibt neue Sachen.
Es gibt so viele neue Sachen.
Neue Algorithmen, neue Plattformen.
So.
Neue.
Und es ist auch voll in Ordnung. Aber ich finde das einfach immer wichtig, dass man dann sagt, okay, ich educate jetzt junge Menschen, was das Konzeptionelle betrifft. Aber ich hole mir auch den Input von jungen Menschen, die mir auch sagen so, ey, das ist keine gute Idee, Marina. Das ist übrigens cringe.
Und ja.
Okay.
Ja, aber woher soll man auch wissen, weil man ist ja nicht mehr so alt, deswegen, ich habe jetzt letztes Mal auch so einen Comedian kennengelernt, der hat so, jedes dritte Wort war Englisch und ich dachte mir so, erstmal dachte ich mir so, wie so ein Opa-Spasti, dachte ich mir so, Mann, Alter, Dicke, du kannst nicht mehr richtig reden. So, dann dachte ich mir so, ich bin selber 40 und sag, hab gerade in meinem Überlegungen gesagt, Alter und Dicker, wer bin ich, dass ich das Maul aufmache? So, das ist deren Sache, das ist deren Swag-Level, deren Freshness und so.
Ja, voll. Es ist nur peinlich, weißt du, wenn du sitzt in einem Meeting und einer sagt irgendwie drei Begriffe und du musst es so heimlich googeln, so. Das will ich einfach nicht sein.
Ja.
Weil ich habe das früher gehasst, wenn ich irgendwo saß mit Künstlern und mir gegenüber saß so ein alter weißer Mann, habe ich gedacht,
du hast keine
bitte
Ahnung.
Rede nicht, das ist voll peinlich, was du gerade sagst.
Ja.
Das will ich auf gar keinen Fall
die
sein.
Die Zeit rennt, ne?
Mhm.
Aber was waren so die, um erstmal, weil wir brauchen noch ein bisschen Name-Dropping auf jeden Fall.
Ja.
Ich überlege, ich bin ja eher so negativ eingestellt.
Come hit me.
Ja. Was war so, wo denkst du dir, wo ist die Diskrepanz am größten zwischen Potenzial und was aber so PR-mäßig oder was ausschöpfungsmäßig draus gemacht wurde? Wo ist die Differenz am größten? Positiv und auch negativ. Das heißt, nimm mal ein Beispiel für, ist eigentlich voll der Basic-Künstler, sieht basic aus, hat nichts Besonderes, aber die haben, was die drumherum machen, ist so krass, dass der jetzt hier steht, irgendwo auch zurecht. Oder der bringt eigentlich alles mit, das müsste so leicht gehen, ist aber, hat nicht geklappt.
Also, okay, lass mich erstmal das zweite Beispiel geben, weil das erste, da muss ich kurz nachdenken. Für mich ist so ein Beispiel, wo ich mich sehr lange immer ein bisschen, also was jetzt bisschen, ich habe mich schon sehr aufgeregt. Für mich ist es Haftbefehl. Es ist für mich einer der besten Künstler Deutschlands.
Ja.
Musikalisch einfach wirklich ganz, ganz weit oben.
Ja, geisteskrank.
Stilistisch alles. Es ist einfach Perfektionismus für mich. Aber ich habe mich immer gefragt, warum verkauft er nicht genauso viele Platten wie, und es ist kein Hate, es ist nur eine Frage wie Kontra K zum Beispiel. Mhm. Oder so. Warum gibt es so viele Menschen, die ihn so cool finden und ihn so als Goethe des Raps sehen wollen und ja. Ihn so, und manchmal liegt es aber auch daran, wie die Menschen mit ihm gearbeitet haben, so lieber mal ein Zeit-Magazin-Interview, als statt nochmal in irgendein Rap-Format zu gehen und so. Das hat mich halt lange getriggert.
Aber liegt die Antwort, warum der nicht so viel Platten verkauft wie ein Kontra K, nicht einfach voll auf der Hand oder bin ich einfach 1 und 1 ist 2, muss man doch sehen?
Ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, dass, klar sind ja auch unterschiedliche Menschen. Ich glaube, Kontra K hat natürlich auch das Glück.
Die Zielgruppen sind doch ganz anders.
Genau, die Zielgruppe ist natürlich auch größer.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz gibt es, guck mal, zum Beispiel die Zeit, wo Farid und Kolle und sowas, ja, die verkauft haben.
Ja.
Also ich liebe Farid und nichts gegen ihn, aber auch Hafti hätte eigentlich so viel verkaufen
müssen. Ja, das stimmt.
Und das war, ich habe das nie gepeilt. Das hat mich echt aufgeregt, weil es musikalisch einfach oberste Sahne ist für mich.
Aber was regt dich da auf? Regt dich da auf nach dem Motto, warum kriegen die es nicht hin, für einen Haftbefehl so gute Promo zu machen, wie es Kolle und Farid hinkriegen?
Ich glaube, der Unterschied ist, zum Beispiel bei den Bängern, die haben von Anfang an begriffen, dass Farid die haben seine Persönlichkeit so genommen, wie sie ist, und haben sie ihn einfach überall so platzieren lassen, wie er Bock hatte.
Ja.
Also, ne, und er wollte auch nie irgendwie derjenige sein, der auf einmal im Feuilleton stattfindet. Mhm. Oder so die guten Deutschen berichten über ihn. Ist dem doch egal.
Der hat ja noch nicht mal, ich glaube, Zeit seines Lebens noch nicht mal ein ernstes Interview gegeben.
So, und das, ja, ist doch geil.
Mhm.
Aber das, ne, und kein Shade, aber das haben die natürlich immer wieder versucht mit Haftbefehl, so um ihn herum. So, er muss im Spiegel und in der Zeit und so stattfinden. Nichts dagegen. Aber denkst du, dass da einer, der das liest, sagt, und jetzt baller ich mir das Album?
Ja, nee, der Cut ist zu groß.
Verstehst du?
Ja.
Das hat mich immer so ein bisschen so, das hat mich schon aufgeregt. Aber das erste Beispiel, boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Aber
weil,
ist nicht eigentlich jetzt nichts gegen den und so, aber für mich, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue sagen, ist nicht Kontra K zum Beispiel so ein Beispiel? Ist denn, also der ist jetzt, ich kenne jetzt keinen Track von dem, wo ich sage, Mann, kann der krass rappen. Der sieht aus wie der überdurchschnittlich gut gebaute Deutsche, den man jedem vorstellen kann irgendwie, hat dazu noch ein paar Tattoos, was ja für die Leute heute voll wichtig ist, weil er sehr einzigartig, aufbauende Texte. Und ich glaube, aus der Ferne einfach so, dieses Marketing ist halt so geil aufgebaut, dass der halt Stadien voll macht. Aber ich sehe bei dem jetzt als Künstler nicht dieses, also den würde ich jetzt nicht als Künstler sehen und denken, ey Dicker, der muss ein Stadion voll machen.
Aber weißt du, dass das Witzige bei ihm ist, das hat das nichts mit Marketing zu tun. Er ist es selber. Okay. Er ist der Brain dahinter. Und ich höre die Musik privat jetzt nicht so, das ist nicht meine Musik, aber ich verstehe total, warum er so viele Fans hat. Das ist super authentisch, wie er es macht.
Ja.
Es ist komplett so, wie seine Zielgruppe und er fühlen. Er würde auch nichts anders machen. Und ich muss dazu sagen, auch wenn ich es, wie gesagt, privat jetzt vielleicht nicht höre, aber er kann Hits. Er weiß, wie ein Hit funktioniert.
Offensichtlich, muss ja.
So, und das kann ich ihm einfach nicht absprechen. Deswegen glaube ich, hat er so eine große Zielgruppe. Nichtsdestotrotz glaube ich, der Unterschied bei Contra K, wie wir ja gerade schon gesagt haben, natürlich in der Zielgruppe auch, ist natürlich, dass ne, Dorfkinder und Großstadtkinder, alle werden das hören. Ja. Jeder kann irgendwie relaten.
Und Frauen, viele Frauen auch, was auch
wichtig
natürlich, ist.
Ja, natürlich, ne, so. Aber das ist ja, guck mal, ich finde, das ist überall so, ne? Es kommt immer auf, man kann nicht immer sagen Marketing. Mhm. Guck mal, ein gutes Beispiel aus der Comedy ist ja Matt Rife in den USA.
Ja, ja.
So, das ist kein Marketing gewesen, der hat einfach irgendwann sich endlich durchgerungen, hat TikTok gestartet und jetzt ist er ein Superstar.
Aber ist das dann nicht ein Marketing-Move?
Aber er hatte ja kein Team, was gesagt hat, du musst es machen. Ihm ging es so auf den Sack, dass er nicht so wirklich gebucht wurde.
Dafür brauchst du auch keine Abteilung, die dir sagt, pass auf, wir machen jetzt so.
Marketing, weißt du, weil für mich hat das immer so einen negativen Beigeschmack, wenn jemand sagt, Marketing. Weil ich finde, in vielen Köpfen ist noch so drin, du kommst so in ein Unternehmen als Künstler, du bist so nackt.
Ja.
Und dann ziehe ich dich so an, dann mache ich dir noch die Haare so und dann sage ich, wie du zu reden. Weißt du, ich denke, na, bestimmt in den 90ern und so, 100%, da bin ich mir auch ganz sicher, aber schon lange nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch viel damit zu tun hat, wie du an deine Fans rantrittst. Und deswegen sage ich ja, wenn du schon Kampagnen machst, ne, guck mal, Sido und ich, wir haben so viel Spaß miteinander gehabt in den Kampagnen. Das war auch kein Marketing. Ja. Wir haben uns irgendwie geile Scheiße einfallen lassen und haben wir sie gemacht.
Und manchmal sind ja auch Kooperationen, die passen einfach wie die Faust aufs Auge. Ne?
Ja, aber manchmal waren es auch einfach so absurde Dinge. Keine Ahnung, ihm war langweilig auf dem Festival, da hat er einfach die Kamera von Aria von hiphop.de geklaut, hat selber gefilmt. Und dann haben die einfach ein neues Format draus gemacht. So. Es war einfach, der hat einfach nie da gesessen und gesagt, ganz Deutschland muss mich lieben. Sondern der hat einfach gesagt, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt.
Ja.
Und das ist, ne, oft haben die Leute dieses Gefühl von Marketing. So funktioniert die Welt nicht mehr. Aber so, trotzdem kann ich dir zu dem anderen Beispiel ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, eine Sache kann ich sagen. Und zwar die, dass während der Pandemie sind ja sehr viele Künstler dazugekommen und dadurch auch sehr viele Fans, die gar kein Gefühl für live hatten, Festivals.
Wie bei Comedy auch,
Genau, ne? Und die gar nicht so wussten, was muss ein Künstler alles mitbringen. So, es waren einfach nur Streaming-Artists. Dann haben sie noch irgendwie ein paar coole TikToks gemacht und einen Viral-Hit geschmissen, so. Aber das sind nicht immer langfristige Karrieren.
Nee, gerade
und wenn da war ganz oft der Fehler, dass diese jungen Künstler manchmal auch sehr junge Managements mitgebracht haben, die den Moment durchgeballert haben und dann aber auch nicht mehr wussten, was sie machen sollten, als es dann gestoppt ist.
Da habe ich einen super Übergang, weil es brennt mir die ganze Zeit schon auf der Seele. Was sagst du zu diesem Move? Ich glaube, das war Xatar mit diesen Zero, Mero, Enno und wie sie alle heißen, die haben die Blase komplett, die haben, ich weiß nicht, ich sage es einfach mal so, wie ich es mitbekommen habe, mich nagelt eh keiner fest. So, ich sag mal, die haben jetzt höchstwahrscheinlich haben die Streams gekauft oder das irgendwie künstlich aufgeblasen oder so und auf einmal hört man diese Leute. Und ich habe auch so von denen mitbekommen. Ich sehe auf einmal diesen Kenneck vom Auto und ich denke mir so, der sieht fresh aus und das ist irgendwie eingängig und los. Und ich denke mir so, okay, irgendwas stimmt da. Und dann sehe ich die Zahlen und denke mir so, ja, nice. Und das geht so 2-3 Jahre. Ist das im Nachhinein jetzt ein geiler Marketing-Move gewesen, weil die 3 Jahre die Kuh gemolken haben aus der Hölle und jetzt teilweise immer noch davon leben können? Oder war das ein Scheiß-Move, weil irgendwo an der Grenze zur Legalität und Longevity ist über den Haufen?
Ey, guck mal, ich kann dir wirklich von Herzen nicht sagen, ob die Klicks gekauft haben oder was da manipuliert wurde oder nicht manipuliert. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, ich glaube, dass es so ein bisschen das war so 90er Jahre oder Anfang 2000er Jahre Major-Label-Gedöns. Ich signe 10, klatsche sie an die Wand, wer hängen bleibt, cool.
Ah, okay.
Und für mich hatte das so ein bisschen von, alter, geil, wir haben jetzt Mero, der übelst krass ist, wir haben Enno, wir haben Stereo El Mero, wir machen richtig Welle, als wäre das das Krasseste. Ja. Und ich glaube, dass, das ist meine Meinung, bei Meadow hatte man recht. Hm. Er hat immer noch eine geile Karriere und er macht immer noch seine Musik und ist immer noch sehr erfolgreich. Ich glaube, bei Enno war es eine Sache von, manche Songs waren einfach besser als andere. Hm. Bei Sado El Meadow kann ich es dir nicht sagen. Ich fand es ehrlich gesagt einfach nicht gut.
Es gab
ja,
Ferro gab es sogar auch noch, Alter. Boah, das waren so vier von denen.
Ich fand es einfach nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau war, so schnell zu ballern, aber das war die Zeit.
Ja.
Das war einfach, und deswegen man Zeiten, die sich dann verändern und dadurch auch Algorithmen, die sich verändern und Konsumentinnen, die dazukommen. Mhm. Weißt du, das ist ja nicht mehr wie früher, dass Rap nur von Rap-Liebhaberinnen gehört wird. Nein, Rap TikTok. Wird von jedem gehört.
Shisha-Bar.
Überall. Mhm. Weißt du, aber auch die kleinen Beauty-Mädels, die jungen Beauty-Mädels auf TikTok, die auf einmal Meadow als Sound benutzt haben. So, weißt du, das ist natürlich größer geworden. Ich habe letztens, die Splash-Doku kam ja raus.
Ja.
Und habe ich auch mitgemacht und dann war ich bei der Premiere und dann habe ich so alte Beiträge von so Spax und Runex und so gesehen, die dann so gesagt haben, so, ja, jetzt wird das Splash größer, das ist nicht cool, jetzt werden wir Mainstream und so, ja. Da kommen jetzt auch Leute dazu, die gar nicht Hip-Hop sind und so.
Krass, ey, das war immer dasselbe.
Ja, das war früher immer dasselbe. Ja. Und ich glaube, deswegen war ich auch bei vielen nicht so beliebt aus dieser Era, wenn sie mich kannten, weil ich war ja das Gegenteil. Ich war so in den Mainstream, weißt du, ich war so rein da, wir wollen dasselbe Money, wir wollen dieselben Erfolge, wir wollen gesehen werden, wer sagt uns, dass wir hier nicht sitzen dürfen. Und ich glaube, dass diese Veränderung über die Jahre, das bringt dann auch mit, dass dann Zeiten so richtig hochgehen. Mhm. Auch so dieses, du musstest auf Modus Mio Platz 1 sein und die Playlist und so.
Ist auch schon wieder vorbei einfach.
Das ist alles vorbei. Weil, da komme ich wieder dazu, denkt langfristig. Mhm. Langfristige Karrieren werden gemacht, weil du einfach weißt, wie du deine Zielgruppe zu handeln hast und was du ihnen gibst.
Und die auch, also unique sein, würde ich auch sagen, das machen, worauf du Bock hast, natürlich immer wieder liefern, weil ich hatte jetzt Savas hier, ich hatte, also Sido kommt noch, Sammy hatte ich hier und das sind über 20 Jahre.
Ja, und guck mal, Sammy macht immer noch die Mucke, wie er sie will, Savas macht die Mucke, wie er sie will, Sido macht nicht nur die Mucke, wie er will, Sido war schon, ich nenne es immer das Sido-Mantra, was ich lebe, weil er war der Erste, bei dem ich wusste, so, es hat Klick gemacht. Er hat mal in einem Interview vor vielen Jahren gesagt, so ihm ist scheißegal, ob die Leute ihn Sellout nennen.
Ja.
Er geht, wenn er mit einem Wok runterrodeln will bei so einem Scheiß und am nächsten Tag deine Mutter piepen will in einem Song. Macht was er will. Und das finde ich, diese Einstellung, die Sido immer
mitgebracht hat. Aber dem ist auch alles authentisch. Ich weiß nicht, ob Leute manchmal Glück haben. Ich mache mir auch viel Gedanken. Ich stelle mir so die Frage, hat der Glück, dass der so eine Person ist, bei dem es passt, dass der, weil was passt denn bei dem nicht? Bei dem passt mit Vis-a-vis Jägermeister, bei dem passt Markus Lanz, bei dem passt eine Kooperation mit irgendeiner Astronaut, hast du nicht gesehen, bei dem passt Wok-WM, bei dem passt irgendwie alles. Hat der jetzt Glück oder passt das, weil der authentisch ist?
Der ist super authentisch.
Ja.
Und der macht auch wirklich, du kannst ihn zu nichts überreden. Für kein Geld der Welt. Und manchmal will er Sachen oder wollte er Sachen machen, wo du gedacht hast, wirklich? Du kannst ihn nicht überreden. Und er hat das beste Team an seiner Seite, weil die lassen das auch zu.
Ja.
Keiner redet ihm rein oder sagt, das ist jetzt aber nicht cool, das ist nicht kredibil. Im Gegenteil. Und er kommt ja auch noch aus einer Zeit, wo du warst das schlechte Vorbild der Kinder. Du warst, was warst du und was warst du nicht, weißt du so? Der hat das wirklich für sich einfach von Anfang an so wahrgenommen, ich will einfach machen, auf was ich Bock habe.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, wo wir schon bei den Namen sind. Ich würde sagen, als Laie, als Fan oder als Beobachter würde ich sagen, marketingtechnisch geht es über 20 Jahre nicht besser als Sido. Dann fällt mir aber Bushido ein, wie du so machst. Der zwölf Jahre lang marketingtechnisch also alles niedergemacht hat. Sogar bis so weit, dass der jetzt seit 6 Jahren ist der ein Hampelmann, ein inkredibiler Clown, der bei RTL ist und also du glaubst nichts mehr, was der von sich gibt. Der ist einfach nur eine Witzfigur und der macht die größte Hip-Hop-Tour in Deutschland.
Weißt du auch warum?
Warum?
Der hat Glück. Er hat Glück.
Das kann nicht nur Glück sein.
Ey. Nein, hör zu. Er hat Glück, einen Katalog zu haben. So viele Menschen, die ich kannte, die da hingegangen sind, haben ganz klar gesagt, sie gehen dahin, weil es Jugenderinnerungen, Kindheitserinnerungen.
Wäre bei mir auch so gewesen.
Weil die ersten Alben haben wir ja auch gefeiert. Ja, das voll. War ja geil so.
Ja.
Ich glaube aber, dass er, das ist meine Meinung nach, also meine Meinung, ich glaube, wenn er getourt wäre, nur mit seinem neuen Album, by the way, so, ne?
Ja, nee.
So, das mal, dieses neue Album. Wenn er damit getourt wäre, safe, die Leute wären nach 5 Minuten gegangen, ich sehe das nicht mehr.
Ja.
Und klar, der ist halt absolut unauthentisch. Ich finde es witzig, wie lange es gedauert hat, dass es rauskommt.
Man weiß es nicht. Woher sollten wir es wissen?
Genau, aber ich finde, man hätte es irgendwie so ein bisschen eher schon peilen können.
Ja, nee, solche sagen nein. Weil ich bin Fan seit 2003. So, und bis das nicht geknallt hat, also das letzte Mal, als ich wirklich mit einem Kollegen da saß und dachte, es war 2018 oder 17, wo ich so meinte, boah, die rappen 8 Stellen vor dem Komma, ist das geil. Du hast ihm noch alles geglaubt. Bis zu diesem Bruch haben wir dem alles geglaubt.
Ja, ich muss sagen,
ihr habt den ja schon, also Tiers da auch, oder die ganzen Berliner, die haben den ja, die waren ja schon nach einer Woche so. Wer ist der überhaupt? Den habe ich hier noch nie gesehen. Und warum repräsentiert der für uns hier, warum ist der hier in ganz Deutschland bekannt als Schöneberg, Sachsendamm? Der ist nicht da. Was soll das?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe den total gefeiert und ich habe mir auch die Mucke gegeben und so.
Ich auch.
Aber ich glaube, für mich war das so. Guck mal, mir geht es nicht darum, ich bin ja zum Beispiel kein Verfechter von, du musst alles selber schreiben. Mir ist ehrlich gesagt eigentlich alles egal.
Hm?
Aber dieses, schon als es so anfing, dass es klar war, dass er kein seiner Songs selbst schreibt und nicht mal, also dass die Leute ihm das
vorrappen. Glaube ich schon. Die ersten glaube ich schon.
Ja, ich meine dann später.
Okay, ja.
Als das schon so eine, als das dann immer bekannter wurde und so, da war ich schon so, hä, das ist aber komisch, weil es geht nicht darum, dass er Songwriter hatte, aber es waren halt andere Artists.
Hm.
Weißt du, du warst so, aber dann bin ich denn jetzt nicht Fan von Shindy und Kay
okay.
Echo? Oder bin ich jetzt Fan von ihm? Das hat mich verwirrt, so. Das war das eine. Und das andere, ich fand schon, dass Farid und Kolle, und ich bin kein Kolle-Fan, ich bin Farid-Fan, aber ich fand, die haben schon echt gut zugelegt, so, ne, und zugehauen, verbal und, Ich war schon so früh raus. Und ich muss dazu sagen, ich fand, musikalisch wurde es immer, immer schlechter. Und das habe ich auch einfach nicht mehr gefeiert. Aber ja, gut, okay. Also ich will nur sagen, ich glaube schon, dass die meisten Fans eher aus Nostalgie da sind.
Ja.
So.
Und natürlich auch ein paar neue durch die ganze RTL-Scheiße. Aber ich glaube, der ist der einzige Künstler, der wirklich von dem 11-jährigen Kenneck bis zur 80-jährigen Oma kennen den alle und alle verbinden auch irgendwo irgendwann mal was Gutes mit dem. Das heißt, der hat erstmal diese ganze Hip-Hop-Schiene rasiert, ist dann geflüchtet und denkt sich jetzt, okay, welchen Markt kann ich noch erschließen? Da kommt einfach RTL und der setzt sich da einfach wirklich mit seiner Freundin und macht diese RTL-Dinger und diese Podcasts und sitzt da in diesen Bushido-Kostüm. Das hängt man mal so weg.
Ich finde also wirklich alles daran einfach so witzig. Ich habe auch nichts gegen seine Frau, also ich kenne sie ja nicht. Aber nee,
die Frau feiere ich, die ist hart.
Aber ich denke immer so, hast du jetzt einfach einen neuen Boss? Also ist ja voll okay, aber es ist so, wer bist du dann eigentlich selber? So die Frage stelle ich mir immer.
Also ich glaube, bin ja auch so Hobbypsychologe, ich glaube, der ist keine selber eine besondere Persönlichkeit mit zum Glück hat er diese Stimme, zum Glück hat er dieses Aussehen. Der ist wahrscheinlich auch business-savvy gewesen, hat so Musik-Brain auf jeden Fall, um diese Beats zu machen und auch zu hören, was kommt jetzt hier an. Aber ich glaube, allein der Fakt, dass der ja keinen besten Freund hat oder einen guten Freund hat, den er seit keine Ahnung wann hat, wie es eigentlich jeder Mensch hat. Und dann auch dieses sitzt dann neben seiner Frau so, geht dann aber auf die Tür, sagt, ja, ich habe die Hand über Berlin, das ist alles so.
Und das ich war, ist so schräg.
Und bei diesem Gericht, so schräg. Ich war bei diesem Gerichtssaal da dabei, ne? Und ich habe dann da Leute live gesehen, über die der gesagt hat, das sind meine engen Freunde. Wo jeder mit dem Gehirn weiß, nicht mal ansatzweise funktioniert das. Das ist halt jemand, das ist ein ehemaliger Fan, der dir zuarbeitet oder den rumkommandieren kannst, den du als Lückenfüller brauchst. Aber Freunde sind ja Leute auf Augenhöhe, die auch mal sagen, hör mal zu.
Halt mal, aber guck mal, und da ist der Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel Sido und Bushido mal so, ne, sich beide anguckt, warum Sido so gut funktioniert hat und Bushido nicht.
Bushido hat immer funktioniert. Bis heute funktioniert er.
Ja, aber ich meine, warum das kaputt gegangen ist, sozusagen. Das meine ich.
Ja.
Warum es nicht mehr so ist. Und ja, du hast jetzt krasse Konzerte gespielt, wie gesagt. Ich glaube auch, dass die Leute, guck mal, das ist ja wie bei auch im Rock oder so. Dann kommst du deiner Lieblingsband von vor 20 Jahren und du gehst hin.
Ja.
Ist doch cool,
feier ich auch. Ja.
Ja. Mhm. Aber ich glaube, der Unterschied, warum Sido auch noch in 20 Jahren machen kann, was er will
und vor allem auch in seiner Stadt
wirken wird, ist, weil der sich noch nie, der hat noch nie etwas mit Druck gewollt, der hat alles mit Charme gemacht. Das ist einfach so. Der Charme war ja auch einfach nicht mehr da. Und ich weiß nicht, wann dieser Moment kam bei Bushido, weil ich glaube, anfangs, der war talentiert, der war krass, der hat wirklich represented und so. Aber es ist einfach traurig. Also manchmal ist das so hinzugucken so traurig, weil ich denke so, boah, wir waren alle voll Fans.
Ja.
So, aber auf der anderen Seite tut's mir auch nicht leid, weil du hast jetzt irgendwie so viel Steuergelder und so viel Zeit in Anspruch genommen für so eine rassistische Scheiße, die da abgelaufen ist.
Aber warum ist für dich der Gerichtsfall rassistisch? Weil wieder Arafat
da. Weil ich finde, guck mal, ich würde nicht sagen, dass es keine Clan-Kriminalität gibt. Okay, ich denke aber nicht, dass das größte Problem in Deutschland ist. So, ich glaube, wir haben andere Probleme.
Ja, ich glaube, es gibt andere Probleme. Ja.
Und ich glaube, dass so eine Staatsanwaltschaft endlich dachte, sie hätten die Abu Chakas an den Eiern.
Ja, voll.
Und guck mal, ich sage nicht, stell sie vor Gericht für die Dinge, die sie tun. Mir egal, jeder soll seine Strafe bekommen. Aber das hatte so ein ekliges so Nebengefühl, das hat so einen ekligen Beigeschmack gehabt.
Findest
so
du?
Dieses so, guck mal, dieser arabische Clan, was sie diesem armen Menschen angetan haben.
Aber Bushido ist doch selber, der ist doch selber Ausländer.
Ja, aber er ist dann Ausländer, wenn es ihm passt. Und dann ist er total eingedeutscht, wenn es ihm passt.
Ja, okay.
Du weißt ja, wie ich meine. Mhm. Das hatte für mich politisch und rassistische Ansätze, die ich nicht gefeiert habe, weil ich bin kein Fan von den Abu Chakas, die sind mir auch völlig egal. Mhm. Aber bitte, wenn ihr Menschen vors Gericht zieht für so lange, dann bitte für Dinge, die wirklich gemacht wurden.
Aber es gibt halt keine deutschen Großfamilien, ne? Die man irgendwie als Gegenbeispiel nehmen könnte, oder ich weiß, welche Organisation
es
da
gibt. Ja, aber es gibt bestimmt auch noch andere Probleme in Berlin oder in Deutschland, um die wir uns
kümmern sollten. Also, dass der ganze Gerichtsfall ein absoluter Scherz war im Nachhinein, ist natürlich,
wie gesagt, jeder, der kriminell ist und vor Gericht gestellt wird, so, Hallas macht, es ist mir egal. Mir geht's nur darum, bitte dann wirklich für Dinge, die wirklich passiert sind, weil ihr wolltet da irgendwie so ein Zeichen setzen.
Ja, voll.
Und dieses Zeichen hatte für mich rassistische Ansätze.
Hab ich gar nicht so gesehen.
Für mich schon.
Für mich, also ich sehe natürlich, wie diese Leistner, wie die heißt, wie die unbedingt den großen Clan-Chef, den bekanntesten, den kriegen will.
Aber
für mich ist das nicht rassistisch, sondern, also,
guck mal, stell dir mal vor. Guck mal, Islamophobie ist ein Problem in Deutschland und, dann irgendwelche Menschen, die noch so schwanken, wen sie, ganz blöd gesagt, wen sie wählen sollen und was sie so denken, lesen so ihre Bild-Zeitung und dann so, ich sage doch, Deutschland wird verkommen wegen diesen...
Abu-Chaka ist...
Ja. Ja! Und dann so, nee, die müssen raus. Und das meine ich, das hat immer diesen Ansatz.
Okay. Vielleicht bist du doch einfach anders geprägt als ich. Also jeder betrachtet ja Sachen aufgrund von seiner Historie. Ich habe das zum Beispiel gar nicht so gesehen, aber vielleicht, weil du auch andere Sachen erfahren hast und andere Sachen weißt natürlich auch, du hast ja nochmal ein ganz anderes Knowledge, nimmst du das wahrscheinlich eher so wahr. Aber es ist voll interessant.
Ja.
Aber würdest du denn jetzt sagen, weil ich will jetzt auch nicht dieses zwanghafte Name-Dogging machen, das war alles relativ relativ homogen so, aber leider fast schon abschließend, aber du musst irgendwann nochmal wiederkommen, ja?
Ja, bitte.
Ja. Also, sag noch mal ganz kurz, das Buch Die Bossin, seit wann ist das draußen?
Das kommt am 16. Oktober.
Das kommt am 16. Oktober. Wir haben jetzt den 20. Juni.
Ja, aber du kannst es pre-ordern.
Juli, August, September, Oktober. Das kommt wahrscheinlich in 3-4 Wochen raus. Dann ist Juli. Man kann jetzt schon pre-ordern. Worauf geht man?
Entweder auf meine Insta-Seite.
Da ist deine Kamera.
Auf meine Insta-Seite. Da ist ein Link in meiner Bio. Oder auf der Seite des Pinguin Random House Verlag.
Pinguin Random House Verlag.
Ja.
Was soll der Schinken kosten?
18 Euro, glaube ich.
Oh, ist aber happig.
Entschuldigung, Arafats Buch hat 45 Euro gekostet.
Aber da ist auch die ganze Wahrheit drin.
Bei mir ist auch die ganze Wahrheit drin.
Das war nicht
Du wolltest doch Name-Dropping.
Nein, 18 Euro ist auf jeden Fall ein Schnapper. Machen wir.
Ich komme dann wieder und darf dann hier mit, also ja. darf ich dann endlich beste Freundin werden mit Felix, wenn er auch kommt? Also er kommt ja, wenn ich nochmal komme, oder?
Aber du
würdest ihn auch einladen.
Felix Lobrecht, soll ich jetzt, erklär mir kurz, was deine Agenda da ist. Du hast es vorhin
ja, schon meine Agenda ist, dass ich ihn ja sehr lustig finde.
Ja. Und kennt ihr euch denn aber?
Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es immer merkwürdig, wenn ich ihn irgendwo sehe. Ich kann ihn ja nicht einfach ansprechen, er weiß ja nicht, wer ich bin. Ja,
der weiß, wer niemand ist, aber du kannst dich ja vorstellen.
Ich weiß, aber ich finde das immer ein bisschen doof. Da bin ich ein bisschen zu schüchtern.
Na was?
Und ich will aber seine beste Freundin sein. Also das nicht so Bekannte, so Bro.
Direkt.
So direkt beste Freundin.
Okay.
Das ist so der Plan.
Das ist schon mal an sich schon mal ein guter Ansatz, weil das erhöht die Möglichkeiten, dass es wirklich passiert.
Oder?
Enorm. Enorm.
Ey, sag nicht, dass es nicht passiert. Ich habe auch schon Adam Sandler getroffen. Das war auch mein größter Traum in I Did It. Also das könnte auch passieren.
Ja, Adam, wenn ich Adam Sandler treffen würde, würde ich dem nur sagen, wie scheiße ich, also dass ich finde, dass der unverdienteste, also dass der unverdienteste, erfolgreichste.
Ich muss jetzt gehen.
Also der ist wirklich der Sammy Khedira des amerikanischen Entertainments. Also es geht
boah,
nicht unverdienter.
Du hast so Glück, dass ich nicht weiß, wer Sammy Khedira ist, aber ich werde
Sammy Khedira ist jemand, der meiner Meinung nach, ist auch so ein bisschen Running Gag, aber der meiner Meinung nach nicht verdient hat, diese Erfolge zusammen. Und Adam Sandler ist,
guck mal, hatten wir
der
nicht
war ein scheiß Comedian,
Zeit hier?
Der macht scheiß Filme.
War das nicht schön zwischen uns beiden?
Das war super schön.
Warum musst du sie jetzt verkacken am Ende?
Ja, aber dass du Adam Sandler gut findest.
Adam Sandler hat sogar, ist sogar hingegangen und hat die goldene Himbeere für alle seine Filme, für sein Lebenswerk.
Ja, weil der,
selbst,
weil er so schlecht, ja.
Der ist nicht schlecht. Das ist übrigens der schönste Mann der Welt.
Auch noch?
Auch noch.
Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei.
Ja.
Ich sehe den Felix ja gleich auf der Aufzeichnung. Vielleicht kannst du ja mitkommen.
Ja, ansonsten sag ihm doch einfach.
Nee, spring dich einfach gleich mit.
Also es wäre gut, wenn er wüsste, dass ich seine neue beste Freundin ist wichtig.
So stelle ich dich gleich vor.
Vergessen. Ja.
So stelle ich dich gleich vor. Machen wir so.
Sehr schön. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Weil du hast ja vorher gesagt, du hast ja meine Sachen selber reingezogen. Mhm. Hast du so gedacht oder hast du so ein bisschen Befürchtung gehabt nach dem Motto, der wird fies?
Nee, nicht fies, aber ich weiß, wie schlagkräftig du bist und
schlagfertig.
Schlagfertig, Entschuldigung.
Schlagkräftig. Guck dir das mal
ja.
an. Ich bin der unschlagkräftigste.
Ja, aber du hast ja mal versucht, so eine Transformation zu machen, hat nicht geklappt, war?
Ja, nach einem halben Jahr bin ich zusammengebrochen.
Ja. Nee, also ich wusste, dass es auf jeden Fall nicht so Larifari wird. Und weil ich halt Fan von deinen Sachen bin und mir irgendwie voll viel von dir reinziehe, dann ist man ja so ein bisschen, wie sagt man, ehrfürchtiger, wenn man kommt.
Ja, oder auch voreingenommen.
Nee, voreingenommen war ich nicht, aber ich wusste, es wird halt, also es wird lustig. Hm. Aber ich weiß halt auch, dass du einfach nicht so jemand bist, der nur so klassische Interview-Geschichten machst. Aber ich wusste einfach so, du wirst... Du kannst auch raushauen.
Ja.
Ja.
Das hat mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich
mir auch.
Ich finde das voll kacke, dass ich habe so zeitmäßig so anderthalb Stunden angesetzt und mir schreckt das gerade voll auf, aber es ging nicht anders, weil gleich diese Produktion noch ist. Deswegen auch,
ich glaube, du bist Felix, der dir wichtiger ist als ich
zweite, der ist mir wichtiger, aber für dich halt, weil ich halt weiß, dass du seine beste Freundin werden willst, deswegen die Connection muss ich gleich schließen und ich glaube, also ich gehe fest davon aus, dass es nicht mal ansatzweise klappen wird.
Ah cool.
Aber die Aber der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal gut.
Ja.
Das ist doch geil. Mhm. Aber kriege ich dein Buch dann auch?
Ja.
Ab wann ist das denn? Ist das schon im Druck?
Ja.
Okay. Wie hast du das? Weil ich habe auch mal überlegt, ein Buch zu schreiben. Irgendwann mal so im Nachhinein, weil man viel Geiles zu erzählen hat. Aber wie läuft das ab? Du diktierst jemanden oder schreibst du selber? Aber ich will nicht selber schreiben.
Wir haben zusammengearbeitet, Nina und ich. Also Nina hat geschrieben, was ich... Also ich habe Interviews gegeben, Nina hat es aufgeschrieben. Und wir haben zusammen dann Korrektur gelesen und dann geht's nochmal durch ein Lektorat und dann geht's in Druck.
Das sind so Profileser, die so Fehler rauslesen.
Mhm, genau.
Weil ich will wirklich nur Bier oder Wein trinken und einfach nur aus meinem Leben erzählen, da soll da ein Buch draus werden.
Ja. Ey, warum nicht?
Okay. Wie ist das denn, war das schwer für dich, einen Verlag zu finden?
Nein.
Wie lässt du nach solchen Stories, oder?
Das ist tatsächlich, ich kannte den Verleger schon, den Flo, weil ich das Manuelsen-Buch und das Vanessa-May-Buch bei ihm vorher verlegt hatte. Also ich habe damit gearbeitet. Und ich habe ihn irgendwann angerufen, weil ich eine Idee hatte für ein Buch. Da ging es gar nicht um mich. Und er war so, ja, coole Idee, aber nee, machen wir nicht. Aber wie wäre es mit deiner Geschichte? Und ich war so, what?
Mhm. Und dann ist nie selber aufgekommen, dass die krass
nee.
Ist?
Nee. Gar nicht. Also, weil ich immer gedacht habe, so, also ja, in meiner Bubble kennt man mich, aber wer wird
ja, aber deine Bubble
aus
ist die, deine Bubble
kennen?
Ist die Bubble in Deutschland.
Ja, aber so die Buchwelt ist schon ein bisschen anders und die sind auch manchmal so, ne, die sind dann, die sagen dann auch so zu dir so, ey, es kann auch sein, dass
mach hier einfach durch, ja.
dass wir es einfach schwieriger haben werden mit dir, weil nicht jeder dich kennt. Aber tatsächlich bin ich nicht von alleine drauf gekommen. Und dann habe ich aber direkt zugesagt, weil ich es irgendwie cool fand und ich auch Bock hatte, mit Nina zu schreiben.
Und wie ist die Auflage?
250 oder so.
250.000?
Ach nein, das sind meine Seitenanzahl. Ich kenne meine Auflage nicht.
Nee? Keiner kennt seine Auflage. Das hatten wir letztes Mal auch schon mal.
Ich glaube, das ist aber auch so, du weißt das gar nicht.
Oder kann es dann schnell nachbestellt werden, wenn das ist das dann so. Aber ja, hast du schon noch vorbereitet, dass eventuell dann irgendwann bei SternTV heißt und hier Spiegel-Bestsellerin, Bestseller-Autorin?
Nee, vorbereitet nicht, weil ich viel zu große Angst habe, dass es nicht erfolgreich wird. Aber
die Story ist
zu geil. Also ein Bestseller wäre schon, also das klar wäre das geil. Jeder will diesen Aufkleber da drauf haben, klar. So safe. Aber ob ich dann zu SternTV gehen würde, ist eine andere Frage.
Okay, da wird's mein Format dann wahrscheinlich eher auch vorziehen.
Ja.
Ist auch qualitativ.
Ja.
Bisschen hochwertiger, machen wir uns nichts vor.
Wobei sie mir wahrscheinlich sagen würden, dass sie auch Adam Sandler-Fans sind, aber trotzdem würde ich noch mal zu dir.
Ja, aber weil die schleimen wollen. Ja, weil die dann das lügen. Kann sein. Ich hab einer meiner besten Freunde, weil ich bin auch so ein Filmfan und ich und mein bester Freund regen uns darüber auf, über den, weil der, wir meinten so, Mann, Dicker, der Pate, Mann unter Feuer. Es gibt krasse Filme und der meint einfach so, für mich ist Click einer der besten.
Wie heißt er? Ich möchte ihn hier grüßen. Ich liebe dich.
Dennis heißt er.
Dennis, ich liebe dich.
Dennis, Grüße gehen raus. Der meint einfach, Click ist einer der besten Filme. Das ist ein Film mit Adam Sandler, Klamauk-Film, mit einer Fernbedienung, die im wahren Leben funktioniert. Der hat so wenig Anspruch, das ist unglaublich.
Ich liebe es.
Nee, das ist einfach nur schlecht.
Ey, es ist, guck mal, Adam Sandler-Filme sind nicht die besten Filme, aber es ist wie, der eine guckt YouPorn, ich gucke Adam Sandler-Filme. Was soll ich dir sagen?
Ja, aber kannst du
bei Adam ich finde den
aber richtig geil. Aber welchen Adam Sandler? Den von Saturday Night Live noch? Den von Happy Gilmore? Den von jetzt hier?
Den von, der hat mal mit 14 bei Bill Cosby mitgespielt, darfst du nicht vergessen.
Ja, aber das wäre
also,
ja, das geht ja nicht.
Nein, das geht nicht. Ich will nur sagen, so lange bin ich Fan von ihm.
Ja.
Ich finde jeden Adam Sandler toll, bis heute.
Aber der ist so goofy.
Ich würde den heute, also wenn es darisch nicht gehen würde, würde ich ihn heute heiraten.
Der ist...
Also kennst du so, wenn es ihn nicht gehen würde, als hätte ich so eine Chance, aber...
Ja. Ja, ich würde einfach nein. Ich finde, mit einfach nein sollten wir es auch belassen. Marina, cool. Es war so schön, dass du da warst.
Danke.